Jawohl, hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute neben Sascha, Felix und Knopfi fernmündlich zugeschaltet von Redbeard Tactical. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Wir haben schon gute Laune alle.
Ja, also man merkt, wir beschäftigen uns auf jeden Fall nicht so viel mit Technik und IT.
Ja, also Knopfi, sag mal bitte was.
Hallo.
Sehr gut, du bist on stage. Also, wir haben jetzt einen Workaround gemacht, wir hatten so ein paar technische Probleme und wir sind jetzt wie früher, na Gott, im Osten hatten wir ja keine Telefone, aber jetzt ist quasi Knopf wie über Telefon zugeschaltet und wir freuen uns sehr, dass es endlich klappt, dass wir mit Redbeard aufnehmen können. So, und um erstmal den easy Einstieg zu kriegen, Felix, wie geht's euch heute? Wie war der Tag heute?
Gut, hervorragend. Also,
ja.
Das Übliche.
Ja,
das Übliche.
Knopfi, wie geht's dir?
Ich höre dich kaum. Soll ich mich wieder anmelden oder was?
Mm-mm. Nee, du musst, also Felix muss für dich soufflieren oder muss lauter machen, damit du das halbwegs mitbekommst. Und wir versuchen irgendwie klarzukommen. Sascha, du hast Hallo gesagt, aber wie geht's dir heute? Wir haben uns ja heute Morgen schon gesehen.
Mir geht's sehr gut. Ich bin schon sehr lange wach, wie jeden Morgen. Wie heute Morgen schon mit dir aufgenommen. Und Felix und ich trinken ganz genüsslich unseren Whisky dazu.
Sehr schön.
Und ja, sehr gut. Vielen Dank.
Also. Genau, und ich hab Rum rausgeholt, weil wir ein bisschen warten mussten. So, wir gehen auch gleich in Medias Res. Redbeard Tactical. Und ich würde vorschlagen, stellt euch mal bitte selber kurz vor, so was ist euer Hintergrund und vielleicht, was ist Redbeard Tactical, damit das mal aus eurer Sicht kurz erläutert wird für die Zuschauer, Zuhörer vor allem, die vielleicht noch nicht euch kennen. Felix, fang du am besten mal an.
Ja, mein Name ist Felix. Ich bin 2008 zur Bundeswehr gegangen, bin dann 6 Jahre aktiv bei der Bundeswehr gewesen. In der Zeit halt auch in Afghanistan gewesen, mit der QF3, dann später noch mit dem OMLT. Bin danach in die Reserve gegangen, bin Vollzeit bis heute als Personenschützer und Sicherheitsberater tätig. Und ja, Redbeard Tactical ist im Grunde ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Sascha entstanden ist. Wir haben eigentlich angefangen, wie jeder andere auch. Wir wollten Reviews schreiben und Zeug abstauben. Das war tatsächlich die erste Intention.
Wie es bei so vielen tatsächlich ist.
Ja. Wir haben halt gesehen, was gibt's so? Okay, wir können das genauso oder vielleicht sogar besser. Mhm. Deswegen haben wir mit dem Blog angefangen und uns dann immer intensiver mit der Materie beschäftigt. Auch mit Instagram angefangen und halt gesehen, dass wir vielleicht auch Lücken ausfüllen können, die in Deutschland und vor allen Dingen aber auch international eigentlich so kaum jemand macht. Das heißt, für uns ist, wir haben uns ziemlich stark vom Gear, von der Ausrüstung eigentlich wegbewegt. Das dient bei uns mehr so als Einstiegsdroge tatsächlich. Also viele kommen wegen dem Gear, bleiben dann aber wegen zum Beispiel der Kleingruppentaktiken, wegen der historischen Breakdowns. Wegen der Berichte über Fahrzeuge, wegen historischer Geschichten oder halt auch wegen Bereichen der Mythologie. Mhm. Und unser Autorenteam, sage ich mal, das vor allen Dingen für die Storys zuständig ist, aber auch für den Blog, wächst und gedeiht. Das heißt, wir versuchen immer aus jedem Bereich Experten hinzuzufügen. Ich bin mehr so die Schnittstelle, auf der alles zusammenfließt und die so ein bisschen den gesamtheitlichen Kanon bewahrt in dem, was wir machen. Und wir haben immer mehr Autoren, immer mehr Themen, die wir abdecken und das Ganze wächst. Wir sind jetzt wir haben mit ein paar hundert Followern angefangen und sind mittlerweile bei über 40.000, ich glaube 43.000 Followern.
Ach du Scheiße, okay.
Fast 44.000 habe ich eben gesehen.
44 schon, ja.
Fast 44, Wahnsinn. Ja.
Lass uns mal da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da habe ich noch ein paar Nachfragen zu. Ich würde noch mal gerne, dass Knopfi sich kurz vorstellt und wir auch seinen Hintergrund so ein bisschen mitbekommen.
Knopfi?
Ja, ich hab's nicht verstanden.
Dein Background.
Achso, ja, also ich bin derzeit noch immer noch aktiv Soldat, also ich bin Hauptfeldwebel. Momentan eingesetzt an der Infanterieschule, werde aber naher Zukunft nach Wildflecken ins vorherige Ausbildungszentrum versetzt. Davor war ich 6 Jahre in Fulldorf, habe PR, also Personal Recovery Siri, ausgebildet und ja, in dem Bereich dann mehrere Auslandsaufenthalte gehabt, Spanien, Österreich, Tunesien, Überleben Wüste, Hochgebirge, ja, solche Sachen habe ich vor Hammelburg gemacht, ja, und mittlerweile bin ich in Hammelburg mehr oder weniger freiwillig. Ja, das ist so der Background von mir momentan.
Ja, okay. Felix, vielleicht musst du auch mal übersetzen, aber gleich eine Zwischenfrage. Was machst du aktuell in Hammelburg, wenn ich fragen darf?
Was machst du aktuell in Hammelburg, Knopfi?
Aktuell bin ich im Übungszentrum Infanterie eingesetzt. Ja, ab und zu die ein oder andere Büroarbeit und ja, das war's.
Ah, alles klar.
Nichts Spannendes.
Ja, sehr schön. Dann kannst du deinen Stellvleiter einen schönen Gruß von mir sagen, Kamerad Vogt. Ja, weil Hammelburg ist ja dann, haben wir so eine gemeinsame, ganz gemeinsames, ja, zumindest kennen wir Hammelburg. So. Aber wer kennt das nicht? Ja, sehr schön. Okay. Ja, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Bevor ich anfange, wie ich auf Redbeard gekommen bin, würde ich mal Sascha dich fragen, wie bist du zu Redbeard gekommen, damit wir auch mal in den Zusammenhang kommen, wie wir tatsächlich drauf gekommen sind und einfach nur, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wie kam es zu der, auch zu dem Folgen sozusagen. Schieß mal los.
Also du redest jetzt von mir, Sascha,
von
und Knopf dir,
Sascha.
Knopf,
genau.
Ich bin alle.
Genau.
Okay. Ich bin drauf gekommen, tatsächlich unabhängig von dir. Mhm. Ich habe ja, also wenn du Garen Thumb guckst oder dir halt so Sachen anschaust oder ganz spezielle Dinge, die mit taktischen Sachen zu tun haben, gerade jemand wie ich, der keinen militärischen Background hat. Es gab eine Zeit, da habe ich mir alles Mögliche in dem Bereich angeschaut, was ich mir irgendwie anschauen konnte. Und das ist irgendwie naturgetrieben, relativ viel USA, also Nordamerika immer wieder. Aber mich hat interessiert, gibt es irgendetwas auch hier? Ne, weil ich halte immer noch, auch aufgrund jetzt von dir, Erik, und auch von anderen Bekannten, ich habe relativ viel von auch unserer Bundeswehr. Ne? Und so kam ich tatsächlich über Umwege, bin ich dann bei Redbeard gelandet. Da waren noch keine 43.900 Follower, da waren tatsächlich noch einige weniger. Und das ist laut meinem Instagram, was ich mir immer wieder anschaue, ist Redbeard Tactical mein meistgesehener Kanal. Alle Stories immer wieder, weil ich mir da persönlich, unabhängig jetzt nochmal vom militärischen Ansatz, so viel für mich halt rausziehen kann. Wie oft schreibe ich mit Felix auch über irgendwelchen Gierquatsch. Mir tut das unglaublich gut, halt andere Dinge auch mal oder andere Sichtweisen halt zu sehen. Und ich mag den zwar Deutschen, aber trotzdem auch schon, kann ich schon sagen, glaube ich, den pro-amerikanischen Bezug. Wir sprechen die gleiche Sprache, wenn es irgendwie geht um, was finden wir an Bekleidung gut, all das. Und das hat mich immer, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen halt auch die ganzen historischen Aufarbeitungen haben mir persönlich sehr gefallen, weil ich mich damit nie wirklich beschäftigt habe. Und nach kam mir mehr und ich habe Dinge wesentlich besser nachvollziehen können. Ja, und so ist das dann irgendwie entstanden. Also von daher ist das mein Daily-Account, den ich mir anschaue. Und auch eine Quelle für Wissen, ja. Ja.
Und dann erzähle ich mal ganz kurz, weil das auch ganz wichtig ist, oder für mich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf euch gekommen bin, aber es ist schon lange her und ich hatte mit Redbeard Tactical, als ich das gelesen habe, dachte ich schon so, Alter, was für eine Scheiße, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Weil dieses Redbeard Tactical sah für mich nach einem Patch aus, nur echte Männer tragen Bart und Taktik. Verstehst du? Ja. So, wo ich dachte so, wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich sagen, oh, halt die Fresse. Und hatte das wieder im Hinterkopf vergessen. Und dann kam es, dass ich nämlich während meiner Dienstzeit schon immer diese ganzen Ausbildungshilfen von Vasiak, so diese ganzen Taschenkarten, die man unter der Hand mal bekommen hat, immer gesuchtet habe, unfassbar, weil es einfach das Lücken geschlossen hat, die Vorschrift nicht hergegeben haben. Und die Bundeswehr funktioniert so, dass du aus Vorschriften quasi lernst und aus der Erfahrung von anderen. Und wenn du nicht den Zugang zu den Quellen hast, und ich habe noch eine Zeit gedient, wo, natürlich gab es da Internet, aber so um die 2000er war das noch nicht so verbreitet. Also gerade in meiner prägenden Zeit, in den ersten 3 Jahren, war das noch nicht so verbreitet, dass du überall die Informationen herbekommen konntest. Und als ich jetzt wieder in der Reserve eingestiegen bin, habe ich mich natürlich Zeit gehabt, mich mit genau, auch als Offizier, mit genau sowas zu beschäftigen. Verpackungsplan, Smog, Verpackungsplan, Rucksack. Dieses ganze Gelumpe. Und habe mir dann aus den Einzelkämpferinspektionen immer das ganze Zeug schicken lassen und dachte immer so, Alter, das sieht so, das ist nicht gut aufgearbeitet, das ist immer, ja, Spitzer und Radiergummi, so das, was man halt kennt, aber nicht, wo packe ich mein Knicklicht hin, wofür brauche ich das überhaupt? Ja. Und auf einmal kam ich auf eure Seite und fand einen unfassbaren Pool an gut zu verwertenden Sachen. Und bevor ihr eure Sachen rausgebracht habt, eure Kitplans zum Beispiel, habe ich die ganz frech geklaut und habe die abgeschrieben, um einfach für mich sowas zu haben. So genau diesen Scheiß. Was packe ich denn in Beltkit? Was packe ich in mein Smog? Was ist denn Assault-Gepäck, Sturmgepäck? Was sind allgemein so Sachen? Und habe mir so kleine Taschenkarten erstellt. Und was mich so unfassbar fasziniert bei euch, und ich habe es jetzt mal genannt auf meinen Notizen, den Tactical Academic. Weil es so ein Ansatz ist. Ich bin ja Historiker, aber dieses auf den Punkt bringen von Informationen, wie ihr es macht, ist unvergleichbar und habe ich bisher noch nirgendwo noch auf dieser Qualität gehört. Also auch Konflikte, ja, also komplexe Konflikte zusammengefasst, so dass, ich bin auch nur ein Infanterist, ob ich jetzt gar Geschichte studiert habe oder nicht, aber dass ich die gut verstehe und da Quintessenzen rauslesen kann. Und das fand ich ein unfassbar wertvolles Angebot. Und da ist jetzt schon mal meine erste Frage, Felix Knopfi, wie zum Teufel macht ihr das, einen so hohen Output zu generieren? Es vergeht ja kein Tag, wo nicht, und ich lüge jetzt, 20 Stories sind. Egal ja. Ob Feiertag, Weihnachten, Sonntag. Ich saß am Weihnachtstag, am ersten Weihnachtstag da und guck so, was ist denn hier los? Klick, klick, klick und guck mir die Stories an und dann so, Essen ist, ja, ich muss noch ein Quiz machen. Wie kriegt ihr diesen Output? Und ich habe ja auch rausgehört, das machst alles im Wesentlichen du. Du kriegst zwar die Informationen, aber das machst du. Wie kriegst du diesen Workload gehandelt?
Also es ist eine Planungssache. Mhm. Das Wichtigste ist tatsächlich die Vorplanung. Im Endeffekt sind es Stories. Mhm. Die Stories werden im Prinzip einen Tag oder 2 Tage oder 3 Tage vorher fertig geschrieben, manchmal auch 2 oder 3. Desto mehr ich mache, desto mehr Zeit habe ich im Prinzip für mich und für
ganz die Arbeit. Ganz kurz, hast du ein Workaround am Rechner oder machst du das alles am Handy?
Ich mache das alles am Rechner.
Okay, ja.
Das heißt, die Sachen werden im Endeffekt vorbereitet, als Dateibilder werden rausgesucht, die werden gespeichert, kommen auf die Cloud und dann werden sie im Endeffekt ganz einfach eingefügt. Mhm. Ja. Es ist also tatsächlich mal ganz selten, dass ich wirklich mal, was weiß ich nicht, abends oder so oder nachmittags ein Thema habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt gerade akut und aktuell.
Ja.
Wie zum Beispiel letztens das Thema Schulterwechsel, das relativ an der Waffe, das relativ besprochen wurde, relativ ausgiebig in der Community. Okay, gut, da muss ich jetzt was zu schreiben, da kann ich mich jetzt nicht großartig drauf vorbereiten.
Ja.
Das sind dann tatsächlich Sachen, okay, die werden dann live und in Echtzeit gemacht und der Rest ist halt tatsächlich vorbereitet. Mhm. So, das wäre halt auch, wichtig ist uns halt auch einen roten Faden zu haben und auch einen gewissen Kanon natürlich. Ne? Ich kann natürlich nicht an dem einen Tag das eine erzählen und an dem anderen Tag das andere. Das ist für eine, ja, ob es jetzt eine wissenschaftliche Aufarbeitung ist, tatsächlich auch im akademischen Bereich. Wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit der tschechischen Militäruniversität zusammen. Ist das wichtig? Dass ich nicht am Anfang das eine sage, ja, das stimmt, und am Ende das andere sage, nee, das stimmt, sondern tatsächlich muss schon ein roter Faden reinkommen. Mhm. Und die Thesen müssen halt auch irgendwie untermauert werden.
Ja.
Es ist bei der Gestaltung halt auch uns ganz wichtig, die Sachen griffig und einfach zu machen. Also wir wollen nicht auf Bildzeitungsniveau arbeiten.
Ja.
Wir wollen allerdings auch nicht auf trockenem akademischen Niveau arbeiten. Und da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Es gibt halt YouTube-Videos, die gemacht werden, Military History Online und ähnliche Sachen, die halt auch hervorragend sind. Aber da ist dann halt auch wieder die Sache, okay, da kann ich nicht mal eben wie bei einer PowerPoint im Prinzip mal eben einen Slide überspringen oder mal schnell durchscrollen oder ähnliches. Mhm. Da habe ich dann immer den Schieber, muss dann genau die Stelle finden und dann muss ich mir das Ganze wieder von vorne anhören oder zumindest ab dem Marker. Mhm. Und deswegen ist diese Story-Variante für uns relativ wichtig.
Mhm. Knopfi, vielleicht kann ich da mal ein bisschen dich nochmal ansprechen, wenn du mich hörst. Ansonsten muss Felix übersetzen. Wie bist du zu Redbeard Tactical gekommen und was machst du in diesem Zusammenhang? Also für was bist du zuständig?
Knopfi?
Ja.
Also, Erik hat gefragt, wie bist du zu Redbeard Tactical gekommen? Und was machst du? Was ist dein Schwerpunkt bei uns?
Also, wie bin ich zu Redbeard Tactical gekommen? Das war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Wir haben uns bei einem Training kennengelernt und ja, irgendwann kommt man, ich will nicht sagen zwangsläufig zusammen, aber man hat sich dann irgendwo gesucht und gefunden, ja.
Mhm. Schön, dass du das sagst.
die Schnittmengen waren halt schon ziemlich groß, die man miteinander hat. Irgendwann, wie gesagt, kommen wir zusammen. Was mache ich? Zum Beispiel die ganzen PR-Dinger da, die wir auf den Stories gepostet haben. Mhm.
Also Siri?
So mein Steckenpferd ist ja auch noch immer noch von der Arbeit her dienstlich, ist es immer noch mein Steckenpferd. Ich versuche da ja auch weiterhin mich aktuell zu halten und auch auf dem Laufenden zu bleiben. Vor nicht allzu langer Zeit war ein Kumpel von mir in Mali, auch letztes Jahr, als hier der große Anschlag war auf den einen Konvoi von uns, war der auch zufälligerweise vor Ort. Was mache ich? Ich versuche mich natürlich überall so ein bisschen mit einzubringen, soweit es dienstlich irgendwie möglich ist. Und
okay.
Kann ich jetzt gar nicht so sagen.
Fahrzeuge. Du machst eine Menge über Fahrzeuge.
Das
du
wollte ich noch nicht sagen. Serie.
Ja. Momentan auch privat versuche ich mich weiter Richtung Long Range Schießen zu orientieren. Ah. Heute zum Beispiel wieder schießen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd momentan.
Ja.
Demnächst geht's auf den Schießlehrer. Und ja, das war's so ziemlich erstmal.
Ja, sehr schön. Schon mal vielen Dank. Da gleich mal eine Frage, weil Felix vielleicht wieder übersetzen, als der einzig aktive Soldat oder jetzt hier in dem Gespräch, hat Redbeard Tactical Auswirkungen auf deinen Dienst oder ist es Vorgesetzten schon mal aufgefallen oder wurdest du im Dienst schon mal darauf angesprochen?
Also wurdest du im Dienst schon mal auf Redbeard Tactical angesprochen? Hat es Auswirkungen für dich? Positiv?
Tatsächlich ja. Also ich wurde zweimal schon mal angesprochen, einmal positiv und einmal negativ, ja.
Okay.
Weil mich einer zufälligerweise erkannt hat. Der liest allerdings nicht unsere, der ist allerdings nicht auf unserer Instagram-Seite, sondern er hat tatsächlich nur die Reviews von unserem Blog gelesen. Mhm. Und was die spezifische Person dann auch mir gegenüber gesagt hat, also zum Beispiel der Military Fitness Guide, den Felix da erstellt hatte, den macht er zum Beispiel seit geraumer Zeit und cool. Das hat ihn auch ziemlich weit vorangebracht. Mhm. Zu dem Fitness Guide muss man auch sagen, wir hatten da teilweise, Felix und ich, wirklich sehr konträre Diskussionen und auch hilfreiche Diskussionen, weil ich komme aus dem Powerlifting. Cool. Ist halt sehr, sehr spezifisch. Ich mache das seit mittlerweile fast 20 Jahren. Und da prallen so ein bisschen die Welten aufeinander, ja. Das Militärische eher so die Kraftausdauer und bei mir die Maximalkraft. Aber das Schöne an sowas ist, man findet sich dann irgendwo, ja. weil man die Position des jeweiligen Gegenüber absolut nachvollziehen kann. Mhm. Und deswegen ist dieser Guide auch so gut geworden, wie er ist. Mhm. Das Negative war, auch wieder auf dem Blog eher, nicht aufs Instagram.
Ja.
Wir haben eine PLWF, also Protection, Location, Water and Food, Serie mal rausgebracht. Und da wurde ich darauf angesprochen, dass derjenige das aus dem Unterricht kennt. Deswegen wurde das auch irgendwann rausgenommen.
Ah, okay.
Das ist eher die negative Wortmeldung gewesen dazu. Ja.
Okay, aber das ist schön, dass noch ein Powerlifter da ist, weil ich dann immer höre, ja, du musst hier, keine Ahnung, fünfmal dein doppeltes Körpergewicht, pff, ja, da wird's dünn. oder keine Ahnung, also sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Also das ist immer ein wichtiges Ding, wenn du so, ganz ehrlich, die Masse der, es gibt viele gute Militär-Accounts, ich sag mal sowas wie der Rote Teufel zum Beispiel, den ich auch sehr schätze, macht auch einen guten Account, wo du auch viel lesen musst. Das ist aber sehr akademisch tatsächlich. Anders als bei euch so, bei euch sehr, sehr zum Anfassen. Aber es gibt halt auch ganz viel Bundeswehr-Accounts, wo Hauptsache mit Feldmütze auf 5 Meter schießen und geil aussehen und irgendwelche Titties von irgendwelchen Sportskameradinnen, die, oh, habe ich das jetzt gesagt? Wo ich dann denke so, what the Mann, ey, nein, das damit, das ist halt nix. Und was bei euch ja noch besonders dazu kommt, ist dieses eben weg von, wir sind alle special. Und das ist ja dieser Trend in den letzten Jahren gewesen. So irgendwie, jeder wollte zielmäßig mit seinem Battle Belt und seinem Plattenträger durch die Gegend eiern. Aber wie man letzten Endes einen Angriff auf ein Stellungssystem macht, das ist ja nicht so cool. Ja, das macht ja auch keinen Spaß. Ein Waldkampf ist ja auch nass und ist ja auch dreckig und da muss man ja zum Kacken hinterm Baum gehen und so. Das ist alles nicht so cool, aber so ein bisschen smooth mit dem Heli aneiern, ein bisschen CQB machen und dann mit sauberen Turnschuhen, mit sauberen Salomons wieder rausfliegen, so das ist das, was man machen will. Und das war sehr, sehr erfrischend, erfrischend und anders bei euch. Ja, woher kommt, Felix, jetzt frage ich mal dich, du warst 6 Jahre beim Militär.
Ja.
Woher kommt diese Leidenschaft und die vermeine ich rauszulesen und auch rauszuhören, wenn wir schreiben. Woher kommt diese Leidenschaft zum Ausbilden?
Die Leidenschaft zum Ausbilden, die ist tatsächlich dadurch entstanden, dass ich natürlich erstmal viele Ausbildungen genossen habe.
Immer gute, immer schlechte, das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Genau, das ist halt der Punkt, ne? Sowohl gute als auch schlechte. Mhm. Zum Beispiel das Schießen habe ich tatsächlich meiner Meinung nach erst wirklich nach der Bundeswehr gelernt.
Kann ich nachvollziehen.
Das liegt nicht daran, dass das Schießkonzept der Bundeswehr schlecht ist oder ähnliches. Das liegt tatsächlich daran, dass es nicht wirklich die Schießausbilder oder Schießlehrerkultur gibt in der Bundeswehr und auch nicht den Wettkampfgedanken. Das lernt man dann tatsächlich eher beim IPSC oder sonst
wo. Warte mal, ganz kurz, da muss ich unterbrechen. Ich glaube, es gibt diesen Gedanken, aber es hat einen völlig falschen Ansatz, nämlich jeder Feldwebel muss jetzt auf einmal Schießausbilder sein. Jeder. Bei der Infanterie. Jeder muss in der allgemeinen Grundausbildung Ausbilder sein können. Und nein, das ist es nicht. Es gibt Leute, genau, die sind Ausbilder, die haben eine Leidenschaft dafür, die wollen die Ausbildung verbessern und wollen sich weiterbilden in dem Bereich. Und es gibt die, also ich bin Schießausbilder und habe ein Schießausbildungskonzept. So, aber habe natürlich nicht weder die praktische Erfahrung, ich kann das zwar irgendwie umsetzen, aber habe gar nicht die Möglichkeit, es so zu vermitteln, wie ich es gerne will. Ja, aber ich man glaube, muss es sein, ne? Ja, also du weißt auch, was ich meine. Mhm.
Es ist tatsächlich dieser Kulturfaktor, ne? Es ist eine Ausbildungskultur.
Ja.
Methodik und Didaktik sind halt extrem wichtig. Mhm. Ja. Es gibt viele Menschen, die gut schießen können. Eine Menge. Vielleicht viele, die es denken, können es vielleicht nicht unbedingt so gut, aber es gibt eine Menge, die können es. Und die Frage ist halt, wie bringe ich das Ganze rüber? Mhm. Methodisch und didaktisch, ne? Wie kommt es an? Ja, wenn ich jetzt einfach mit einem ganz einfachen Venü arbeite oder ähnlichen Schemata, dann ja, das kann funktionieren. Da muss ich es aber auch verstehen. Ne? Für mich als Ausbilder ist das ganz wichtig. Also Methodik ist halt etwas, das mich schon immer begeistert hat. Ich bin selber halt auch Ausbilder nach IHK-Verordnung, habe mich danach noch immer weiter qualifiziert. Mich immer für das Thema beschäftigt, Ausbildungskonzepte aufgestellt und dazu kommt halt auch noch, dass das Schießen in vielen Bereichen einfach falsch wahrgenommen wird. Ne? Also die Frage ist, möchte ich mich als Schießausbilder darstellen nach außen oder auch in anderen Bereichen als Taktikdarsteller ausbilden oder darstellen oder bilde ich tatsächlich aus effektiv und auf das reduziert, worauf es tatsächlich ankommt. Mhm. Und Schießen ist halt tatsächlich nichts Schweres. Das ist eine relativ einfache Tätigkeit, die auch dementsprechend.
Ja, aber du sitzt hier da mit deinem riesigen Instructor-Shirt.
Ja, ein riesiges Instructor-Shirt. Ich hab tatsächlich ein Instructor-Shirt, hab ich sogar irgendwo unten in der Sockenschublade. Das ist halt tatsächlich der Punkt. Ne? Es gibt dann tatsächlich wirklich Leute, die sowas freiwillig tragen, ja, um sich als Instructor zu positionieren. ja. Aber ja, dieses T-Shirt macht halt keinen Ausbilder aus dir.
Genau.
Das ist der Punkt. Und auch Erfahrung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Macht keinen Ausbilder aus dir. Mhm. Auch Können macht keinen Ausbilder aus dir. Das ist die Reflexion von beiden. Das heißt, im Endeffekt, ich muss mein Können reflektieren. Das heißt, wie erreiche ich das, was ich gerade mache? Wie begebe ich es weiter? Und ich muss auch meine Erfahrungen reflektieren können.
Ja.
Also ich kann im Einsatz, ich kann ja auch, keine Ahnung, 10-mal im Einsatz gewesen sein, ohne zu wissen, wo Afghanistan so wirklich liegt. Ja. Jetzt mal als Beispiel. Ich kann es nicht reflektieren. Oder was lerne ich tatsächlich aus dem Einsatz für mich als Person, aber auch für andere Personen? Man muss ja auch immer daran denken, ich bilde eine andere Person fort.
Genau.
In dem, was ich tue.
Wie hast du, Felix, und gleich vielleicht nochmal, ist Knopfi noch da?
Knopfi, bist du
noch da? Ja,
okay,
ja,
sehr gut. Ich habe nämlich gleich nochmal eine Frage an dich, aber erstmal, hast du in zivilen Hintergrund, du hast gerade gesagt, in der IHK hast du die Ausbildung gemacht, die habe ich auch gemacht, die ich sehr, sehr gut fand tatsächlich. Also ich muss aber auch sagen, dass die Methodikausbildung der Bundeswehr nicht schlecht ist, die Vorschriften dafür sind gut, also die theoretischen Inhalte.
Und jetzt muss ich ganz einmal unterbrechen, bitte? Wir reden hier wirklich von der Industrie- und Handelskammer.
Ja,
na, offensichtlich. Ist das die IHK?
Ja.
Krass. Und die gibt solche Lehrgänge. Die macht diese Lehrgänge.
Das hat nichts mit der Bundeswehr zu tun.
Ja, das ist schon klar. Aber es ist ja nicht. Ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, dass zum Beispiel IHK auch eine Schießausbilder.
Nein, keine Schießausbilder.
Nein.
Ah, das ist ja schon mal der Punkt. Ne? Wir haben ja einmal die Methodik, die steht isoliert da. Mhm. Das heißt, ich bringe, ob ich den Leuten jetzt beibringe, wie ich einen Brief zu machen. Ja, ob ich das effektiv ausbilden kann oder ob ich Leuten effektiv beibringe, eine Waffe zu bedienen. Es ist methodisch, es sind nicht die gleichen Inhalte, aber ich muss sie auf die gleiche Art und Weise vermitteln.
Mhm. Alles klar.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt oder auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Ne?
Genau.
Okay. Da geht es halt auch weiter. Wir haben das Schießen als isolierte Fähigkeit, wo man halt auch zum Beispiel jetzt hier in Europa oder Deutschland sieht man halt immer wieder Leute, die sagen, ja, als Schießausbilder muss jemand gedient haben oder ähnliches.
Ja, Quatsch.
Das ist halt nicht so. Es ist eine vollkommen isolierte Fähigkeit. Es ist eine Hardskill, die kann ich abrufen. Und am Ende des Tages geben Zeiten und Präzision demjenigen recht, ne, der besser ist.
Das ist nur einfach mal, ne, mal angesprochen haben, weil manche Leute wissen, so wie ich jetzt, ne, ich wollte jetzt. Das ist ja schon vom Verständnis her einfach interessant. Okay.
Also in der Meisterausbildung oder überhaupt, es gibt diesen ADA-Schein oder tatsächlich.
AEWO.
Ne? Ausbildereignungsüberprüfung,
wie auch immer.
Und die, wie gesagt, da, ich habe das auch gemacht und das war methodisch wirklich gut und vermittelt Methoden auch gut. Hast du vorher einen zivilen Beruf gelernt, Felix?
Vor der Bundeswehr nicht.
Ja.
Danach habe ich. Über den BFD habe ich die Fachkraft für Schutz und Sicherheit gemacht.
Okay. 34a. Also beziehungsweise dann die Fachkraft, genau.
Ja. Genau, die dreijährige Ausbildung, die halt dementsprechend dann verkürzt war durch die Dienstzeit. Bin danach erstmal ganz normal im Sicherheitsbereich gelandet, wie es dann auch die meisten machen und auch nicht viel weiter kommen. Hab dann nebenbei viel an der Tür gearbeitet und ähnliches, halt auch viele Erfahrungen im Bereich Gewalt einfach nochmal zusätzlich zum Einsatz gesammelt.
Ja.
Was halt ganz wichtig ist, denn viele Leute kennen halt diese, ich sag mal, diese instituelle Gewalt oder viele Veteranen kennen es. Das heißt, ich übe Gewalt aus, ich darf das, ja, ich darf das vom Dienstherrn aus, es ist mein Auftrag. Bin ich jetzt privat oder ähnliches in der Schlägerei oder in der Auseinandersetzung, ist das schon wieder eine ganz andere Stufe der Gewalt. Es ist dann eine interpersonelle Gewalt, die tatsächlich auftritt. Egal, ob ich das jetzt gerade rechtlich darf oder nicht, aber es ist eine andere Art und Weise und für diese Zeit bin ich deswegen natürlich auch dankbar. Und danach bin ich in den Personenschutz gegangen, relativ schnell dann auch, durch Kontakte halt einfach.
Und nochmal ganz kurz, in welcher Stadt hast du die Ausbildung gemacht zur Fachkraft?
Die habe ich in Essen tatsächlich gemacht.
Okay. Ich komme gleich nochmal auf deinen Einsatz zurück, wenn mich da noch ein, zwei Sachen interessieren. Knopfi, um dich nochmal mit einzubinden, wie ist denn dein Verhältnis zum Thema Ausbildung in der Bundeswehr und wie siehst du dich als Ausbilder, auch jetzt, ne, auch als Serial-Ausbilder, was macht's für dich da besonders?
Also Knopfi, wie stehst du zum Thema Ausbildung in die Bundeswehr, in der Bundeswehr? Und was macht dich da besonders? Oder was ist da für dich besonders wichtig?
Also die Ausbildung in der Bundeswehr, beziehungsweise als Ausbilder in der Bundeswehr, hast du, ich sag mal, mittlerweile drei verschiedene Charaktere. Die einen sind die sich mehr oder weniger nur profilieren wollen, aber relativ wenig Fachwissen haben. Ja, habe ich oft genug miterlebt. Dicke Hose, aber nichts dahinter. So, dann hast du denjenigen, der relativ wenig um seine Person Aufsehen macht, aber ein unheimliches Fachwissen hat. Das wird leider immer weniger. Der Umstand, dass man natürlich zum BS ernannt werden will, forciert in vielerlei Hinsicht die Selbstdarsteller in dieser Armee. Es wird jeder irgendwo mal am eigenen Leib miterlebt haben, wie sehr einen das auf den Sack gehen kann, wenn immer nur einer vorprescht, aber relativ wenig Ahnung hat, und das dann trotzdem honoriert wird, habe ich mehr als einmal bei mir in meiner alten Einheit miterlebt. Ja, und dann hast du, was auch immer und immer weniger wird, denjenigen, der methodisch, didaktisch wirklich alles drauf hat, aber vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, das tiefergehende Fachwissen hat, die aber auf der Ausbildungsebene wirklich sehr viel beibringen kann, obwohl er nicht so fest im Stoff steht. Das sind so die Leute, beziehungsweise die Ausbilder, die ich in der Bundeswehr jetzt kennengelernt habe. Und zum Thema NSAK, beziehungsweise Schießausbildungskonzept in der Bundeswehr. Ich hatte zuletzt mit Felix, wir waren schießen, P8 schießen. Und ich hatte sehr, sehr viele Soldaten, also ich war nicht Leitender, aber ich war mit dabei. Ich hatte sehr, sehr viele Soldaten mit dabei, vom Hauptgefreiten bis zum Stabsfeldwebel, die dann irgendwann gesagt haben, ja, ich traue mich das nicht. Mhm. Ja, warum traut sich derjenige das nicht? Ja, weil man relativ wenig schießt in der Bundeswehr im Vergleich zu, ich sag mal, anderen Armeen.
Es Obacht, ja, Sascha.
Reglementiert, wie ich das sehe, aber genau da liegt auch das Problem, was das Schießausbildungskonzept in der Bundeswehr vorangetrieben hat, nämlich der Mangel an Wissen, beziehungsweise auch der Mangel an Umgang mit der Waffe, egal welcher. Ich kenne Soldaten, die sind 8 Jahre dabei und haben 8 Mal in ihrem Dienst eine P8 in der Hand gehalten haben. Ja, oder ja. G36. Und das ist das Erschreckende. Und das, für mich gibt es im Grunde keinen Unterschied, ob es jetzt ein Stabstäter, sogenannter ist, oder ob es ein Vollblutinfanterist ist. Er muss beides beherrschen. Ja?
Ja.
Da gibt es auch keine Ausreden für mich. Ja, ich arbeite nur im Büro. Ja, im Angesicht des Feindes bist du ein Einzelschütze.
Ja.
Und das ist die Schnittmenge, auf die es reduzieren kann. Mhm. Und zum Thema NSAK, die Vorschrift gibt alles wieder. Das, was in der Truppe draus gemacht wird, das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
Ja. Ja,
ich hab's an dem Tag
schöne auch Ansatz, gesehen, auf jeden Fall.
Dieses Anmärchen, was teilweise in der Truppe ausgebildet wird, das ist das Schlimme. Wie gesagt, die Vorschrift gibt da sehr, sehr viel wieder, was absolut auf der Höhe seiner Zeit ist.
Ja.
Aber es wird halt immer viel dazu gedichtet und ich habe da was gehört und ich habe da was gehört und ich weiß nicht, ob du das damals warst, Felix, oder ob das ein anderer Kamerad war, die nach Afghanistan gekommen sind und gesagt wurde, Kai pflegt sich auch nicht mehr hin.
Ja.
Ja, genau.
Ja, ja, haben wir damals erlebt, ja.
Ja, also was einen größeren Quatsch kannst du gar nicht hören, ja. Und solche Sachen meine ich halt, wo du, ja, ich habe da was gehört und da was gehört. Und das habe ich in Pfullendorf mehr als einmal miterlebt, wo dann irgendwelche, auch teilweise Stabsfeldwebel auf dich zukommen und sagen, ja, das machen wir so und so. Und du dann schlicht und ergreifend sagst, ja, das steht aber nicht in der Vorschrift. Mhm. Und das hat einen guten Grund, warum das nicht in der Vorschrift steht. Ja, wir können das abwandeln. Ja, du dann irgendwann mal sagst, ja, das macht aber keinen Sinn.
Die Sache ist halt einfach die, wenn ich Vorschriften abwandle oder ähnliches, muss ein gewisses Können und ein gewisses Wissen da sein. Und
Ja, du weißt aber selber, dass viele Leute von Hörensagen
reden. Ja. Ja. Naja, also.
Das ist das Problem, was ja. diese Armee auch hat und was wir auch momentan, ich sag mal, in der breiten Bevölkerungsmehrheit herrscht die. Das erlebe ich immer wieder mit, weil ich im Alltag auch gefragt werde, ja, wie ist denn das? Sag ich, ja, man sollte halt auch nicht alles glauben, was in der Boulevardpresse breitgetreten wird. Und so ist es auch im Dienst. Man sollte halt auch nicht immer alles glauben, was einem da vorgesetzt wird. Ja, der kritische Blick hinter die Kulissen erspart oftmals dumme Fragen.
Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und den hast du schön zusammengefasst, dieses... Ich hoffe, Knopfi hört das jetzt mit. Also einmal Frage an dich, Felix. Ist Knopfi jetzt ist Berufssoldat?
Zeitsoldat.
Zeitsoldat noch, okay. Und das auch nochmal für die da draußen, die jetzt vielleicht noch nicht so firm sind. Es sind bei der Bundeswehr viele Zeitsoldaten und viele haben das Ziel, Berufssoldat zu werden. Und es wird halt eine relativ starke Auswahl stattfinden. Und das Problem ist, dass du tatsächlich... dass das einen Trend fördert. Also es werden viele gute Berufssoldaten, aber auch viele, die einfach sich gut darstellen können. Und das ist so ein, wenn die richtige Person da ist und man das Richtige macht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, kann das besser sein als für jemanden, der immer gut Dienst tut, aber in dem Moment, wenn diese Person da ist, vielleicht verkackt hat, warum auch immer. So, also das ist so, nur dass man das mal sehen kann, wie so die Kriterien vorangehen. Und das will ich nochmal hinzukommen. Ich kenne ja die Ausbildung vor 2008, 2009, wo das neue Schießausbildungskonzept, das jetzt nicht mehr neu ist, ausgebildet wurde und war tatsächlich bei einem Pilotprojekt damals 2009 dabei und war fasziniert. Vorher schon irgendwie mit den Mitteln, wie es damals gab, irgendwie versucht, irgendwie zu schießen mit so Halbwissen. Und auf einmal hatte man die Möglichkeit, mit der Vorschrift, die tatsächlich gut ist, alles zu machen, wenn man es richtig macht. Und ganz, ganz wichtig ist auch an die jungen Leute, die draußen, die das hören, der Meister kann die Form zerbrechen. Also wenn ich die Vorschrift beherrsche, und ich rede nicht davon, dass ich es einmal durchgeschossen habe, wenn ich es beherrsche und das heißt unter widrigsten Umständen alles durchführen kann, dann kann ich sagen, okay, was weiß ich, das Abknien hier habe ich abgewandelt in ein Hinlegen oder wie auch immer. Also dann kann ich die Form zerbrechen, aber dafür muss ich es beherrschen. Das ist bei allem so. Wenn ich einen Zugang lege, Sascha, ne, dann kann ich das, dann mache ich das tausendmal so, wie es Vorschrift ist, und dann sage ich, okay, ich gehe jetzt in einem flacheren Winkel rein oder wie auch immer, weil ich rausgefunden habe, dass es für mich einfach besser funktioniert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und
ja, das ist tatsächlich sehr wichtig. Also wenn ich der Lehrmeinung widerspreche, in gewissen Bereichen, muss ich die Lehrmeinung nicht nur kennen, also nicht nur davon gehört haben, sondern sie tatsächlich auch beherrschen.
Ja.
Ja. Oder etwas besser machen können.
Ja.
Mit meiner Lehrmeinung und es damit widerlegen können.
Genau.
Das ist replizierbar.
Genau. Und auch ein Punkt, das hat Knopfi gerade richtig angesprochen. Gerade die Truppengattungen, die nicht so oft, ich sag mal, Gefechtssituationen haben oder die vielleicht auch andere Dinge machen, also jetzt nicht so die klassischen Kämpfer sind, die gucken sich bei der Infanterie ab. Die Infanterie guckt sich bei den Fallschirmjägern ab. Die Fallschirmjäger gucken nach Kalf. Und dann kommen aber Dinge raus, dass auf einmal der Nachschieber an seinem Battlebelt 1000 Knicklichter hat. Weil Kalf macht es ja genauso. Wisst ihr, das sind so diese Beispiele. So, oder unbedingt ein Battlebelt haben will, weil die in Kalf haben das ja auch. Ob das in seinem LKW Sinn ergibt, wird dann gar nicht hinterfragt. Ja, sondern ich habe das so gesehen. Und das ist ein Riesenproblem von Modeerscheinungen. Und das war mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass Redbeard Tactical nicht der Mode hinterhergeht, im Gegenteil, sondern bewusst sich teilweise gegen Mode stellt. Und Mode meine ich nicht, was sich als zweckmäßig durchgesetzt hat, sondern Basecap-Modeerscheinung, ne? Hier, ich habe gesehen, der geile JTAG, der trägt immer Basecap und Sonnenbrille. Na, das brauche ich jetzt auch. Ja, Spasti, der hat aber keine Ahnung im Basecap, weil das Geschenk gekriegt hat, oder ist auch geil, keine Ahnung, ja. Aber halt nicht verstehen, warum Dinge so sind und einfach machen, weil man es bei Garen Thump gesehen hat. Ja,
also zum Beispiel. Ne? Ja, das ist tatsächlich ganz wichtig. Also Kontext ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um Ausrüstung geht.
Genau.
Ja, es ganz ist halt genau. immer die Frage, es ist ja mittlerweile Meme bei uns geworden, so welcher Chestrig ist gut? Einfach genau. diese Frage bekommen wir bestimmt 10
Mal. Immer Micro.
Genau, immer Micro-Rig. Ja, und das war ja auch das Ding, als wir gesagt haben, ja, ein Micro-Rig könnte vielleicht nicht für den Großteil die beste Idee sein. Dann haben wir einen Beitrag gepostet, wo ich ein Micro-Rig getragen habe. Mhm. Ah, du hast doch gesagt, Micro-Rigs sind schlecht. Ja. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie haben halt ihren Bereich. In dem Fall war es halt zum Beispiel Arbeiten im Fahrzeug als Blackout verwendet. Hervorragende Tragelösung. Ja. Aber es gibt halt nicht das System. Und auch weil es Spezialkräfte nutzen oder ähnliches, muss es nicht unbedingt für mich gut sein. Mhm. Weil die machen halt einfach was anderes.
Ja, sehr gut.
Ja, eine sehr schöne Anekdote.
Sehr gut, erzähl.
Ich habe mein Battle Belt beim Schießen angehabt und ich wurde halt auch darauf angesprochen, warum ich das habe. Sag ich, ja, weil ich erstens privat schieße, wesentlich mehr, als dass ich das dienstlich tue. Ehe ich mich versehen habe, wurden diverse Dinge aufgestellt, also Theorien aufgestellt, was man denn damit alles anfangen könnte. Wo ich dann gesagt habe, ja, das Ding trägt man, wenn man schießen will, schlicht und ergreifend. Es ist zu nichts anderem da, außer ich gehe zur Schießbahn oder ich bin im Gefecht oder sonst was. Ansonsten brauche ich sowas nicht. Ja, weil ich habe dann irgendwann von einem Stuft angehender Sanitätsdienst. Ja, ich kaufe mir, ich brauche auch so ein Ding.
Klar.
Was brauchst du das? Dafür, wenn du vom Fahrzeug absitzt, den Verwundeten einlädst, damit jeder sieht, dass du ein Battlebelt hast. Für was? Spar dir das Geld und investier das vielleicht in eine anständige Kampfbluse oder was auch immer, aber nicht in Sachen, die man partout nicht braucht, weder privat noch dienstlich.
Genau. Sehr, sehr schöne Anekdote. Vielen Dank, Knopfi. Kommen wir nochmal zurück zu deiner aktiven Zeit, Felix. Ich habe nämlich hier was für dich. Also nicht für dich, aber ich wollte es mal zeigen. Weil diese Karte, die ich hier gerade hochhalte, die war mit dir in Afghanistan. Die habe ich nämlich. Original. Das ist das Original, mit der unter anderem die Operation OQAP geplant vor. ich halte es nochmal hoch. Also das ist die Karte aus eurem AOR um Kundus herum, weil wir einen gemeinsamen Bekannten haben. Der Kompanieführer war, sage ich mal ein bisschen dezent, weil der Chef war ja ein anderer. Habe mir eben auch, er hat mir das mal zur Verfügung gestellt, also ist ein gemeinsamer Freund, und hat auch Erfahrungsberichte aus dieser QRF-3 mir zur Verfügung gestellt. Von 2009 war die ganze, also alles. Was war das Besondere, vielleicht mal historisch gefasst, und das würde ich gerne dir das Feld überlassen, was war das Besondere an dieser QRF und was hat dieser Einsatz im Nachhinein mit dir gemacht oder wie bewertest du diese ganze Operation? Oder alles,
also was da gelaufen ist? Gehen wir mal erstmal auf die Operation OKAP ein.
Genau.
Die Operation OKAP war eigentlich prägend für das Geschehen in der QRF-3 an sich. Mhm. Es war halt pure Intensität, das Ganze. Es war wirklich für die Bundeswehr halt auch ein wirklicher Doktrinenwechsel. Ja? Man hat gesehen, was funktioniert im Gefecht tatsächlich. Es gab vorher Gefechte, ohne Frage. Allerdings in diesem Ausmaß, in dieser Größe und in dieser Intensität und mit diesen Kräften gab es sie einfach nicht. Ja, ist auch ganz klar Beweis dafür, beziehungsweise Indikator dafür ist halt auch einfach die Anzahl der Premieren. Ne? Mhm. Einsatz Marder, Einsatz Panzerhaubitze und so weiter. Und da redet man nicht davon, dass das Ganze einfach nur mitgenommen wurde, sondern tatsächlich auch eingesetzt wurde. Mhm. Und für mich war es halt auch einfach, als wir in die Operation OKAP eingestiegen sind, war es halt einfach schon, okay, das erste Absetzen, das wir gemacht haben, war tatsächlich dann auch Absitzen unter Beschuss. Mhm. ich selber kann mich noch ganz genau daran erinnern, da ich tatsächlich auf einer IED stand. Das heißt,
warte, zeig mal deine Beine. Sind noch alle da?
Sind noch dran.
Geil, kurze Hose auf. Sexy.
Ja. Sind noch dran. Und Fakt ist tatsächlich, ich bin abgesessen, der Rest der Gruppe auch. Wir hatten Feuer von der rechten Seite und dementsprechend halt nach links abgesessen. Mhm. Und auf einmal sagte mir mein Gruppenführer, hör mal, du stehst auf einer RPG. Und ich, ja, das stimmt. Und das Ganze ging weiter und...
Aber auch nett.
Oh, da ist ein Draht dran. Ja, erstmal bewegen oder nicht bewegen. Wir haben uns dann bewegt. Es hat sich dann rausgestellt, das war an einer AMP-Station, dass die AMP das Ding schon vor Tagen einfach durchgeschnitten hat. Ja. So wie der AMP-EOD halt drauf ist. Mhm. War eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Der ganze Tag oder die ganze Operation hat halt in der Intensität gewechselt. Zwischen wirklich hochintensiven Situationen, Feuergefechten und halt auch tatsächlich Langeweile oder halt Langeweile, die dann tatsächlich vom Raketenangriff unterbrochen wurde. Das war tatsächlich so auch der Punkt, denke ich mal, in Afghanistan allgemein, wo es dann wirklich auch um die Kriegssituation ging. Ich glaube, das Ganze hat dem Ganzen auch den Kriegscharakter aufgegeben. Es gab immer Kameraden, die verwundet worden sind, die gefallen sind, aber es war halt nie so wirklich das Gefecht, also das Feuergefecht schon, aber nie wirklich so der Kampf. Das heißt, mit ganz klaren Schwerpunkten, die gesetzt wurden, die genommen worden sind, Spähtrupp durchgeführt. Also wir haben tatsächlich auch das gemacht, wofür wir ausgebildet worden sind. Und da muss ich halt auch tatsächlich sagen, dass unser gemeinsamer Freund damals schon die Schwerpunkte vollkommen richtig gesetzt hat. Das heißt, er hat ganz klar gesagt, das, was sich bewährt hat, das, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, halt auch vor Zeiten der Bundeswehr, das funktioniert in vielen Bereichen.
Ja. Also um das auch nochmal einzuordnen, die Operation OKAP, und berichtige mich, wenn ich da falsch liege, gilt als der erste Angriff, den eine deutsche Truppe durchgeführt hat seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja. Richtig.
Also ein Angriff. Und wir reden nicht von Patrouille fahren, wir machen was. Und das war das Besondere an dieser QRF, Quick Reaction Force, dass man geplant Operationen durchführen konnte und eben einen Angriff.
Ja, das war tatsächlich, tatsächlich auch mein wirklich komplett kalter Einstieg. Ja. Wenn man nach Afghanistan kommt, denkt man tatsächlich, dass man Patrouille fährt, dass man das macht, was alle anderen auch machen. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass es tatsächlich ganz anders ist und man tatsächlich einen Auftrag hat. Mhm. Ja, dass man auf einmal einen Angriff durchführt.
Ja.
Dass man, selbst wenn es eine Patrouille ist, ich meine, die Bundeswehr ist sich ja nicht ganz so einig, was jetzt eine Patrouille laut Definition ist.
Ja.
Nicht so wie die Amerikaner. Aber selbst wenn man eine Patrouille fährt, war es dann eine Aufklärung tatsächlich. Mhm. Ja, also das hatten wir auch zum Beispiel, eine Aufklärung in Taliban-Feriengebiet. Ja, also sowas gibt es wirklich, Gebiete, in denen die Taliban sich erholen im Prinzip. Wir hatten russisches Kartenmaterial, sind hin, wurden auch dementsprechend intensiv tatsächlich gegrüßt. Ich glaube, das Ding wurde dann tatsächlich auch abgebrochen.
Ja.
Aber das waren tatsächlich die Aufträge, die wir hatten. Das heißt, sehr wenig Simic oder ähnliche Geschichten, sondern es war wirklich in dem Sinne Kampf. Mhm. Ja?
Da muss ich ganz kurz.
Sag mal bitte.
Felix, wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
19.
Jo, und das ist, glaube ich, so eine Sache, die halt für Leute wie mich oder Leute, die halt ansonsten nicht so in den Kontakt damit kommen, dass das relativ schwer nachzuvollziehen ist. Jetzt, wo ich, also ihr seht ja, ich höre hier einfach nur zu und ich versuche das alles einfach nur mich aufzunehmen und auch für mich irgendwie so ein bisschen wiederzuspielen. Aber ich finde das, ich meine, ihr wusstet ja so, es passiert, also ihr startet den ersten Angriff einer deutschen Armee seit dem Zweiten Weltkrieg und da passiert etwas. Mich interessiert, was hat das mit dir gemacht, Felix? Wie war das für dich? Das muss ja, also wenn ich jetzt das nur höre, kriege ich schon Temperatur. Und mich interessiert einfach nur, wie war das für dich oder für euch, für euren Zug?
Ganz kurz, ich will mal noch eine Frage vorweg schicken, weil das passt da ganz gut rein. Fühltest du dich gut vorbereitet? Wie war die Ausbildung wir waren gemeinsam in einem Regiment zu der Zeit. Wie fühltest du dich ausgebildet?
Ich fühlte mich in der Einsatzvorausbildung tatsächlich nicht gut vorbereitet.
Mhm, okay.
Das war, aber jetzt kommt der springende Punkt.
Ja.
Danach wusste ich, dass ich gut vorbereitet war.
Mhm, okay.
Das heißt, auch ich bin damals vielen Trends aufgesessen. Ja, auch ich habe damals gedacht, okay, wir müssen jetzt alles machen wie Spezialkräfte. Wir müssen Ausweichschießen machen und möglichst viel Nahbereich schießen. Und tatsächlich haben wir dann halt gesehen, dass die Realität dann doch ganz anders ist. Mhm. Dass es halt nicht der Feind ist, den wir auf 5 Meter vor uns haben, sondern meistens die Staubwolke auf 200, 300 Meter, die dann irgendwann halt aufhört zu schießen, weil man das Feuer erwidert. Mhm. Vielleicht man auch gar nicht selber, man bewegt sich nur und der Marder macht das Ganze. Mhm. Ja? Das waren tatsächlich die Punkte, wo ich gesagt habe, okay, gut. Ich war einfach jung und blöd und habe das Ganze damals noch gar nicht verstanden. Deswegen ist es schwer zu sagen, in der ersten Einsatzvorausbildung, man wird gut vorbereitet. Man sollte es halt einfach, also einfach mein Rat an alle anderen, man sollte es halt einfach aussaugen und aufsaugen. Und später sollte man sich überlegen, okay, was kann man vielleicht ändern? Mhm. Was ist vielleicht praktikabel? Was könnte man anders machen? Mhm. Aber man sollte halt nicht sofort sagen, okay, wir werden schlecht ausgebildet. Das ist halt was ich aus der Truppe halt immer wieder sehr häufig höre, halt das Nörgeln, wir werden schlecht ausgebildet. Mhm. Und es ist teilweise wirklich so aus Prinzip. Mhm. Dieses Nörgeln passiert aus Prinzip.
Ja, aber wenn man die Grundsätze ausbildet, und gleich kommen wir zu dem, was Sascha gefragt hat, Verbindung, Aufklärung, Sicherung, Erkundung, dann ist man schon auf einem guten Weg. Und das wird oftmals falsch gedreht, weil es eben nicht so geil klingt wie Corner, Corner, Strongwall, Big Dick, Action Movie, M4 Carabines, Short Action, Shoulder Passing Things. Und das ist halt so ein tatsächlicher Punkt. Aber Sascha, jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, was hat das mit dir gemacht mit 19? Ich war 19, gab es mal früher einen Film. Ne? So. erzähl mal, was hat das mit dir gemacht?
Ja, was hat es mit mir gemacht? Also
abgesehen davon, dass du einen Riss an der Schüssel hast. So.
Das sowieso. Also grundsätzlich damals im Einsatz selber hat es sehr wenig mit mir persönlich gemacht. Mhm. Es ist halt eine Sache, man macht sich über viele Sachen erst später Gedanken. Ja, man macht sich, also ich habe zum Beispiel die eine Erfahrung, jetzt mal um es auf einen greifbaren Raum zu bringen, dass mir einmal tatsächlich, ich habe mich abgekniet und mir ist eine Kugel über den Kopf geflogen. Also zumindest glaube ich, dass es so war. Und das habe ich einfach so hingenommen. Und später im Lager, 2-3 Tage später, denkt man erst drüber nach, okay, gut, was wäre denn jetzt passiert, wenn du nicht abgekniet wärst? Ja, dann wäre es nämlich genau an deinem Kopf gewesen oder zumindest ziemlich stark in der Nähe. Es ist schwer in Worte zu fassen, was es mit einem macht. Und ich glaube, es macht auch mit jedem was anderes. Mhm. Ich persönlich konnte gut damit umgehen. Allerdings glaube ich, dass natürlich auch ein Teil meiner Faszination für das Thema weiterhin daher kommt.
Mhm. Klar.
Ja. Und vieles ist halt auch einfach Aufarbeitung von dem, was man erlebt hat oder auch dem, was man später dann zum Beispiel im Personenschutz oder Ähnlichem erlebt hat. Es ist halt einfach die Auseinandersetzung mit Gewalt und auch Lösungen für Gewalt zu finden. Das heißt, was funktioniert nicht?
Ja.
Und wie kann ich Menschen auf das, was kommt, vorbereiten? Mhm. Ja. Und dieser Einsatz 2009 war halt der intensivste, den ich mitgemacht habe und tatsächlich auch der prägendste.
Mhm. Ja.
Das glaube ich, ja.
Genau. Frage beantwortet, Sascha, oder willst du da nochmal?
Ja, total. Absolut. Ja. Ich versuche, es ist immer noch schwierig für einen Zivilisten, sowas halt so nachzuvollziehen. Ne? Also, das ist, gerade wenn du jetzt das hörst, wie du das Gefühl hast, dir fliegt halt eine Kugel über den Kopf. Ich musste da ganz kurz, ich habe heute nochmal einen Bericht gelesen, völliger Sprung jetzt, aber trotzdem nochmal, der Border Patrol Typ in Uvalde in Texas, der den, Attentäter erschossen hat, dem halt auch eine Kugel am Kopf vorbeigezischt ist, den sie auch nähen mussten, wie das halt für einen ist. Und das ist, wenn man noch nie Kontakt damit hatte oder noch nie wirklich ja, in die Situation kam. Sehr schwer nachzuvollziehen. Ne? Es ist halt, natürlich habe ich in meinem Leben schon mich ab und zu mit Leuten auseinandersetzen müssen,
ja,
aber halt auf einem anderen Niveau, auf einer anderen Ebene. Und da war nie, Gott sei Dank, nie eine Waffe mit im Spiel. Deswegen, ne, das
also,
ist schon was anderes.
Also ich denke, es ist immer eine andere Art von Gewalt, aber die eine Art von Gewalt bereitet dich nicht besser auf die andere Art von Gewalt vor.
Absolut, ja, absolut.
Also es macht einen nicht angstfrei, wenn man beschossen wird. Als ich dann später zum Beispiel als Türsteher gearbeitet habe und dann tatsächlich meine erste richtige handfeste Auseinandersetzung hatte. Und das ist halt eine Sache, deswegen sage ich jedem, der in einem Personenschutz arbeiten möchte, der sollte eine Zeit lang als Türsteher oder ähnliches arbeiten.
Ja, das macht
was. Einfach diese, man hat keine Verstärkung, man hat keine Leute, außer die, mit denen man gerade arbeitet. Und es gibt halt wirklich eine Massenschlägerei oder ähnliches. Und man muss da irgendwie durch mit dem, was man erlernt hat, und halt auch durch Improvisieren. Mhm. Ganz wichtig ist, man hat trotzdem noch Angst, ja?
Ja, ja.
Weil es eine andere Art von Gewalt ist.
Ich empfehle da unbedingt den Fachfilm Roadhouse mit Patrick Swayze und Schmerzen tun nicht weh.
Aber das ist halt tatsächlich so. Ich habe einen Bekannten, der war jahrelang bei der Legion Étrangère und der hat halt auch lange in Hamburg an der Tür gestanden. Und der, eigentlich war das auch einer von den Jungs, die wirklich ein harter Knochen sind und nicht nach Schweden umsiedeln. Aber das ist einer von den harten Jungs. Und der sagte jedes Mal, es ist ein Rush. Ne? Es ist wirklich jede körperliche Auseinandersetzung ist, auch wenn ich schon Dinge gemacht habe, sonst wo, aber diese auch sehr nah körperlichen Auseinandersetzungen auch an der Tür sind extrem prägend und auch hilfreich, tatsächlich.
Man wird das Zittern nicht los, das ist einfach so. Es wird weniger, aber man wird es nicht los. Das hat auch nichts mit Angst zu tun.
Ja.
Es ist einfach das Adrenalin und es ist ein gesunder Respekt, der einfach entsteht. Mhm. Das sollte auch meiner Meinung nach so bleiben.
Ja, absolut.
Ja, ansonsten 2009 OCAP war halt ein sehr intensiver Einsatz. Ich finde halt, man muss jetzt nicht sich mit anderen Einsätzen messen und sagen, okay, was wir halt häufig sehen, nein, mein Einsatz war intensiver, nein, das Gefecht war intensiver. Das sind halt so die Sachen, die der Gemeinschaft nicht gut tun.
Ja.
Und es ist mir persönlich halt auch ganz wichtig, dass ich diese Erfahrung, auch wenn sie sehr intensiv war, nicht als Maßstab aller Dinge sehe. Weil das, was 2009 geklappt hat, muss nicht 2020, 2021, 2022 und auch nicht 2050 klappen.
Ja.
Das nicht, weil sich die Zeiten verändern, sondern ganz einfach, weil jedes Gefecht, jede Auseinandersetzung ist anders. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, den wir halt in der Taktikausbildung, die wir so auf Instagram verfolgen können, also im Kommerziellen sehen, es wird halt immer wieder ein Patentrezept vorgeschlagen.
Ja.
Und das ist es nicht, das funktioniert nicht. Und wie Sascha das gerade jetzt auch gesagt hat, zum Beispiel der Border Patrol Agent, der jetzt die Kugel über den Kopf bekommen hat, ja, der hatte keinen Helm auf, das ist richtig. Ja, der hat keinen Helm angezogen. Er war aber der Erste, der reingegangen ist. Und er hatte Glück.
Ja.
Er hatte schlicht und ergreifend Glück.
Absolut.
Und Glück ist, glaube ich, ein ganz unterbewerteter Faktor in der Kriegsführung, wobei Clausewitz schon das Glück und das Wagen, beziehungsweise das Wagnis als einen der wichtigsten Faktoren in der Kriegsführung beschrieben hat.
Ja.
Das ist
sehr schön,
Das vergessen viele, dass Krieg halt einfach gefährlich ist und wir können uns nicht hundertprozentig absetzen. Und wenn ich den Anschlagwechsel auf die linke Schulter jetzt mache, exponiere ich ein bisschen weniger von mir selber, ja, das ist vollkommen richtig. Denke ich jetzt vielleicht im Gefecht überhaupt dran? Weiß ich nicht. Vielleicht denke ich dran, ja, wenn ich's wirklich regelmäßig trainieren würde. Aber Krieg ist gefährlich und die maximale Reduzierung dieser Gefahr ist nicht der Auftrag.
Genau.
Der Auftrag ist die Auftragserfüllung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Schön, schön gesagt. Und es ist, man sagt nicht umsonst, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Das ist dieser Wagemut, den du sagst. Lieber irgendwo reinrammeln, wenn ich nicht weiß, ist es jetzt das richtige Loch? Oh Gott. ihr wisst schon, wie ich das meine. Und das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Das ist halt auch so ein Punkt. Und man kann top ausgebildet sein und trotzdem trifft einen die Mörsergranate, so weil es einfach
richtig
ist. So. Also vielen Dank nochmal, weil das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Aber nichtsdestotrotz, auch das intensive, der intensive Einsatz ist letzten Endes das, wofür ihr ausgebildet wurdet im Nachhinein. Und ich finde es großartig, also nein, ich finde es gut, dass in dieses Gefecht so gestanden wurde, auch durch die Truppe, die das gemacht hat. Und man doch nach Hause gefahren ist mit dem, vielleicht mit dem Gefühl, das kannst du vielleicht noch bestätigen, andere Kamerad in Afghanistan sagte, wir sind hier auf Millimeter Papier und jede Einsatzrotation ist ein Millimeterkästchen.
Ja.
Und euer Einsatz, glaube ich, waren mehrere große Kästchen. Und das ist für einen selber, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element, wenn man 6 Monate von zu Hause weg ist oder länger und am Ende sagt, fuck, ich habe hier nichts verändert. Ja? Oder wie in deinem Fall, ich habe halt hier eine Ohrenkette, die beweist, dass es anders ist. Ja, also übertrieben natürlich, aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, wollen wir nochmal Knopfi mit einbringen, um nochmal beim Militär zu bleiben, ja, weil Sascha ist, glaube ich, ganz heiß auf alles, was mit Siri zu tun hat und mit Fox Scout Survival.
Naja, halt. Das müssen wir einmal anders machen. Okay. Ich bin ja über Ecken auf den Yannick gestoßen. Mhm. So. Über Sascha Beasley bin ich gestoßen.
Ja.
Der hat ein Foto und dann habe ich mir das mal angeschaut und da gab es die Sache, die mich interessiert hat, war der Siri-Lehrgang in Österreich. Weil mich das interessiert hat. Und während ich dieses erste Video sehe, sagt Yannick, dass er jetzt noch jemanden von euch abholt. Der sagt also, ne, ich treffe mich schon mit Redbeard Tactical oder irgendwas im ersten Video.
Ja.
So, und daraufhin war ich dann noch hellhöriger. Und dann entstand dieses Video, was ich einfach nur für mich, also ich bin ja jemand, der völlig fremder mit diesem Lehrgang ist. Also ihr habt das alles schon, entweder habt ihr es schon mal gemacht oder sogar wie Knopf, wie Ausbilder. Ich bin jemand, der damit überhaupt keinen Kontakt hat. Mhm. Ja, für mich war das einfach nur eine extrem interessante Situation, diese 4 Stufen und dazu gab es 4 Videos ab 25 Minuten, völlig egal jetzt wie und was und warum, aber ich fand es einfach nur extrem spannend und war mir, das habe ich dir aber auch gesagt, da hast du mir aber auch recht gegeben, es ist natürlich immer so ein Ding, wie findet so etwas statt? Das sind ja extrem, ist ja ein extremer Druck und der auf demjenigen, der dann dort befragt wird, sagen wir jetzt mal in der Sache oder in der Richtung, ist ja ein extremer Druck auf der auf den ausübt. Und ich war dann einfach nur schon beruhigt, sagte alles klar, Felix und also Felix Knopf, die sind dabei. Mhm. Dann wird das schon alles tatsächlich Hand und Fuß haben. Das war meine Ausgangssituation. Und mich interessiert das halt einfach nur, wie das halt vonstatten geht. Und ich fand es einfach nur reizvoll, einfach mal auch da so ein bisschen an diesen 4 Stufen teilzuhaben. Das sagte ich, genau.
Aber Knopfi, vielleicht willst du mal erzählen, wie dieser Siri-Lehrgang, wie du den empfindest. Du hast ihn ja als Ausbilder auch gemacht, in allen 3 Stufen vermute ich jetzt mal. Oder in den 3 Stufen. Wie ist der Lehrgang für dich als Ausbilder und was macht diesen Lehrgang aus?
Ich habe es nicht ganz verstanden.
Was macht der Siri-Lehrgang für dich aus? Als Ausbilder und als Teilnehmer?
Der militärische oder der zivile?
Militärisch würde ich mal sagen.
Militärisch.
Also militärisch ist es ja aufgeteilt. Jeder weiß, Siri Alpha ist ein Unterricht, Siri Bravo ist der Unterricht mit einer laut Vorschrift einer Funkübung. Und Siri Charlie ist natürlich dann das Top of the Notch. Aber auch da gibt es natürlich wieder Unterschiede in der Bundeswehr. Es gibt einmal den Siri Charlie, sämtliche Siri Charlie werden in Pfullendorf durchgeführt, aber es gibt 2 verschiedene, einmal für Luftfahrzeugbesatzung und einmal für spezialisierte Kräfte. Mhm. Der Lehrgang an sich ist für den Lehrgangsteilnehmer eine unheimliche Horizonterweiterung. Weil du lernst in vielerlei Hinsicht sehr, sehr viel über dich selbst, wenn du dich selber noch nicht kanntest, in Extremsituationen teilweise. Weil so eine Verhörphase ist für jeden anders gestaltet. Ich habe in der ganzen Zeit sehr, sehr viele Leute gesehen, die vorher eine unheimliche Selbstsicherheit zur Schau gestellt haben und auch, um es ganz offen zu sagen, eine ziemlich große Fresse hatten.
Die wurden dann gebrochen, schön.
Weil sie mit ihrer Art und Weise sowohl bei den Ausbildern als auch bei den Befragern auf Granit gestoßen sind, beziehungsweise sich derartig dann auch die zum Feind gemacht haben. Also es gab wenige, die wir gehasst haben, aber es gab dann doch schon den einen oder anderen, der uns bis aufs Messer gereizt hat. Ja? Mhm. Und wir haben uns das nicht anmerken lassen meistens, aber irgendwann ist auch bei jedem das Maß voll. Für den Ausbilder an sich ist es die Herausforderung, den Lehrgangsteilnehmer, und da ist egal, ob das Luftfahrzeugbesatzung oder spezialisierte Kräfte ist, für den Tag, der hoffentlich niemals kommt, das nötige Rüstzeug angedeihen zu lassen, dass er diesen Tag oder diese Situation heile überlebt. Mhm. Ich geb ein gutes Beispiel. Jeder kennt wahrscheinlich die Story von dem österreichischen Jagdkommando-Typen, der in Libyen zweimal gefangen genommen wurde. Also die meisten kennen die Story. Das erste Mal wurde er, ich glaube, 10 oder 12 Tage gefangen genommen und das zweite Mal, ich glaube, 18 Monate.
Ja.
Die Story, die der nette Mann da auf Spartan.at und überall preistritt, ist sehr interessant, aber stimmt so nicht. Mhm. Der Punkt an der ganzen Sache ist, er wurde ausgebildet, er hat seine Ausbildung benutzt, um da durchzukommen, hat aber in der Zwischenzeit vergessen, was er mit seiner, ich sag mal, mit seinem gesunden Menschenverstand alles dennoch bewerkstelligen könnte. Mhm. Ja, und das ist das, was ich auch in den Storys und was ich auch jeden Lehrgangsteilnehmer bei jeder Ausbildung immer sage: Benutzt euren gesunden Menschenverstand. Wenn euch etwas spanisch vorkommt, dann ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwas faul an der ganzen Sache. Ja? Mhm. Und das ist das, was uns in der heutigen Gesellschaft oftmals abgeht. Dass wir mit dem gesunden Menschenverstand herangehen und nicht jede Verschwörungstheorie dann nachhecheln und gleich immer alles hinterfragen. Klar, man sollte was hinterfragen, aber vielleicht sind die Dinge einfach nur mal so banal, wie sie sind. Und das hat der gute Mann halt in der Situation oder in den Situationen, die er hatte, halt sträflich vernachlässigt. Mhm. Ja.
Du hast den Lehrgang selber komplett durchlaufen, richtig? Als Ausbilder? Musst du den Charlie auch auf jeden Fall gemacht haben, ne?
Ja, du musst den Charlie
genau.
auf jeden Fall gemacht haben. Ansonsten kannst du mich als Ausbilder einsetzen.
Was war für dich das Herausforderndste? Für alle, die jetzt das auch, fand ich auch schön, die Sicht, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, mit Nico von Gear Reference, der diesen Lehrgang auch als Mannschaftssoldat besucht hat. Aber was war für dich damals die schlimmste oder die größte Herausforderung, Knopfi?
Für mich persönlich die größte Herausforderung war definitiv auch das Verhör. Also die Fluchtphase ist gar nicht mal so das Problem oftmals. Bei uns, oder speziell für mich, das Problem war, ich hatte eine Wasserrationierung und es war dennoch, trotz Herbst, waren es immer noch 25 Grad. Mhm. Also ich musste mit 5 Liter Wasser über 3 Tage auskommen. Mhm. Ich war dann teilweise dehydriert, bin auch teilweise dehydriert in die Befragungsphase und die Herausforderung für mich war dann eher körperlich. Mhm. Ich habe nach 2 Stunden meine Arme nicht mehr runterbekommen, weil ich einfach noch gekrampft habe.
Mhm, ja? Okay. Als Powerlifter auch kein Geschenk.
Aber solche Dinge sind halt wertvoll für jeden Ausbilder, der diese Erfahrung machen kann. Mhm. Die nächste Herausforderung war für mich zum Beispiel, dass ich die Befrager seit Jahren kannte, die auch dann im Nachhinein zu mir gesagt haben, ey, es war so schwierig, bei dir ernst zu bleiben.
Ja.
Und dennoch diese Ausbildung mitzunehmen, um zu sagen, nicht nur um zu sagen, sondern auch um die Erfahrung zu machen, wie ist das, wenn dir einer mit einem Baseballschläger droht, wenn dir einer droht, ja, wie wäre es, wenn man dich jetzt einfach verbrennt oder sowas? Mhm. Oder du konfrontierst wirst mit einem anderen Häftling, den du vorher natürlich kanntest, aber ihr eure Storys nicht miteinander abgesprochen habt und auf einmal das ganze Konstrukt auffliegt. Ja? Mhm. Ist halt alles nicht so einfach.
Ja.
Aber das sind Erfahrungen, die kannst du nur auf diesen Lehrgang machen. Mhm. Und deswegen jeder, der diesen Lehrgang machen kann, egal ob es eine gute oder schlechte Erfahrung ist, man kann nicht nur gute Erfahrungen machen. Nehmt sie mit und lernt daraus. Das ist bei jeder Ausbildung auch die Quintessenz, die man mitnehmen sollte. Das ist das, was in der Bundeswehr heutzutage oftmals abgeht.
Spannend. Ich glaube tatsächlich, viele Menschen sehen Ausbildung tatsächlich mittlerweile als eine Schablone an, die erlernt wird, angewendet wird, aber zum Teil nicht verstanden wird. Mhm. Und das ist ganz wichtig.
Das ist Schema F, genau.
Genau. Wir haben heute früh schon einen Podcast aufgenommen, der kommt morgen raus, so Questions over Coffee. Und da wurde anderem die Frage gestellt, ich habe halt den Einzelkämpferlehrgang gemacht und danach den Jagdkommandolehrgang. Würdest du deine Erfahrung als Einzelkämpfer in dem Lehrgang weitergeben? Und da habe ich gesagt, nein, würde ich nicht machen, weil im Einzelkämpferlehrgang so viel lernst du gar nicht. Aber was du lernst, du lernst halt Erfahrungen, die du eben sonst nicht hast. Und beim Siri ist es sicher ähnlich, nochmal verstärkt einfach. Was ist es denn, wenn du über Tage nichts zu fressen, wenig zu trinken, hohe körperliche Belastung, wenig Schlaf? Wer hat denn das heutzutage noch? Wer ist denn regelmäßig 30 Kilometer mit 10 Kilo Gepäck gelaufen? Das macht doch keiner. Und das sind Erfahrungen, die unfassbar wertvoll sind, weil sie deinen Körper, also zum einen lernst du deinen Körper kennen und zum anderen lernst du simple Sachen, vermeintlich simple Sachen, unfassbar zu schätzen. Eine dumme Dusche, ein warmes Bett, ein Snickers-Riegel. So, das sind einfach unfassbar wertvolle Erfahrungen, die einem im Leben einfach so ein Stück weit weiterbringen und gesteigert natürlich in so einer Extremform wie bei dem Siri, wo dann noch eine Verhörsituation dabei ist, wo man wirklich, das ist eine Erfahrung, die will man auch nicht sammeln, ja.
Aber guck das ist natürlich auch so, bitte? Da muss ich auch mal wieder jetzt, das ist auch dieses nochmal, so Leute wie ich aus dem zivilen Leben, ihr werdet relativ häufig mit Situationen konfrontiert, die halt auch unangenehm sein können, ja. Und man muss sich mal vorstellen, dass halt der normale Mensch, zum Beispiel auch meine Kollegen, die haben nicht so viele unangenehme Situationen in ihrem Leben. Ja, da passiert einfach, das ist einfach nicht so. Ich habe mein Leben lang irgendeinen Kampfsport gemacht, ich habe schon die ein oder andere auch mal gefangen und das passiert einfach. Und als Sohn eines Polizisten ist man eh immer das Arschloch, dann kriegt man eh immer von allen Seiten einen drauf. Also ich habe schon die ein oder andere dumme Situation gehabt. Und man merkt immer wieder, und das ist so eine Sache, die man ganz oft merkt, so viele Menschen haben in ihrem Leben noch nie mal auch sich wirklich irgendwie quälen müssen oder waren in einer Situation, die halt für sie so unangenehm waren, dass sie sich da durchbringen mussten. Ganz wenn beim Jiu-Jitsu, wenn da Leute kommen am ersten Tag oder so und die denken, das ist halt so ein lustiges Miteinanderrollen, dann ist das halt eine Erfahrung, die nimmst du halt mit, weil du weißt, das war halt maximal unangenehm und das überlege ich mir zweimal, ob ich das mache. Und so ist das halt, genau, deswegen halte ich zum Beispiel so einen Lehrgang, jetzt vielleicht in einer abgewandelten Form, auf das zivile Leben abgewandelt. Trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise wichtig und auch vielleicht interessant, weil damit lernt man auch nochmal seine eigenen oder sich selber nochmal kennenlernen. Ich persönlich, und ich habe schon wirklich viel in meinem Leben abbekommen, ich hätte maximalen Respekt und ich habe da maximalen Respekt und auch Angst vor so einem Lehrgang. Es gibt aber Leute, die haben noch nie in irgendeiner Art und Weise mal wirklich Druck ausgehalten oder mussten sich halt durch irgendwas durchquälen oder hatten noch richtig Angst. Wirklich richtig Angst vor etwas. Ich habe ganz oft, wenn ich mit meinem Professor, wenn ich rolle, ich habe einfach Angst davor, weil ich weiß, es wird unangenehm, es tut weh. Das haben viele nicht. Und ich finde es wichtig, dass Leute einfach auch mal ihre Grenzen kennenlernen, tatsächlich, vielleicht abgewandelt, wie auch immer. Aber trotz alledem finde ich es wichtig, dass man mal merkt, dass nicht alles immer so wahnsinnig lustig ist, sondern
es geht halt einfach auch da sagst du halt was ganz Wichtiges, meiner Meinung nach, nämlich, du machst selber bewusst diese Erfahrung. Mhm. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, es wird halt häufig gesagt, ja, nur Veteranen oder ehemalige Soldaten oder was auch immer können diese Erfahrung machen. Das ist aber meiner Meinung nach falsch. Jeder Zivilist kann sie machen, er muss sich halt nur in den Hintern treten. Mhm. Ja. Und das ist halt ein Ding, was wir arbeiten ja sehr stark international, was Redbeard Tactical angeht, was wir halt sehen als Differenzierung zwischen der deutschen Szene und, ich sag mal, der amerikanischen Szene, wo der Zivilist halt sagt, pass auf, ich kann vielleicht sogar das und das besser als der Veteran. Ja. Und es ist tatsächlich so. Ja, wir haben Thema Schießen. Es gibt die Zivilisten, die schießen gehen und das auf einem vernünftigen Level, schießen in der Regel besser als jemand, der jetzt meinetwegen 12 Jahre beim Bund war, 8 Jahre beim Bund war oder 4 Jahre beim Bund war. Er, wie Knopfi schon sagte, die Schießzeiten sind nicht allzu hoch. Mhm. Ja, aber wir haben noch immer in Deutschland dieses Stigma, okay, nur der Soldat darf darüber richten, wer gut schießt und wer schlecht schießt. Und das ist ein ganz großes Problem.
Mhm. Ja.
War jemand 20 Jahre beim Bund? Okay, du kannst mir was über Schießen erzählen, wenn du mir zeigst, was du kannst. Mhm. Okay, wie schnell kannst du deine Waffe präsentieren? Wie schnell löst sich der erste Schuss? Wie schnell machst du eine Target Transition? Okay, ja, wenn die Waffe nicht unter 1,5 Sekunden oder ähnlichem präsentiert wird, dann kannst du vielleicht deine Reflexionen zum Thema Taktik mir erzählen. Aber erzähl mir bitte nichts über das Thema Schießen. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier in Deutschland leider noch immer so ein bisschen vernachlässigt wird. Also wir haben noch immer diese Autorität des Soldaten, Polizisten.
Genau. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. So diese Backstory muss stimmen. So, ja, ich war 20 Jahre im SEK. Ja, stellt sich dann raus, naja, ist vielleicht beim SEK-Anwärtertest durchgefallen, aber die Geschichte ist erstmal da. Oder war bei der Polizei oder ja, ich war Schießausbilder bei der Bundeswehr, auch ein gutes Beispiel, ist kein Garant dafür. Ja.
Genau.
Gut zu schießen.
Selbst wenn die Backstory stimmt,
genau.
Ja. Ist halt, genau. Ne, am Ende des Tages ist Leistung noch immer der Faktor, der zählt.
Genau.
Deswegen machen wir bei uns in den Stories, gerade wenn es um militärische Themen geht oder taktische Themen allgemein, machen wir immer diese Unterscheidung zwischen Hard Skill, was das Schießen ist. Das
hattest du jetzt
erst? Man kann mir nichts über Schießen erzählen, ohne es vorzumachen. Mhm. Macht jemand es vor, kann er mir Zeiten zeigen, kann er mir Präzision zeigen, kann er mir Trefferbilder zeigen. Alles klar, Hardskill, jederzeit abrufbar, jederzeit kontrollierbar. Mhm. Weswegen halt viele Menschen, die ja das Bedürfnis haben, jetzt unbedingt taktische Ausbildung anzubieten, in die Taktik gehen oder das Ganze noch schlimmer vermischen, Schießen und Taktik.
Ja.
Über Taktik, weißt du selber als Offizier, wir können den ganzen Tag über Taktik diskutieren und wir werden nicht auf falsch und richtig treffen.
Ja.
Weil es gibt kein falsch und richtig.
Genau, das
es gibt
ist so ein,
Sachen, die es gibt natürlich Sachen, die komplett falsch sind, die sich absolut nicht bewährt haben und selbst die können mal funktionieren.
Genau, also das ist so ein Punkt, so dieses, ne, was ich immer übergrüble jetzt, wo ich den Scheiß Hinterhalt lege bei so einer dummen Lage, die du mir stellst. Nicht so, warum macht er das jetzt bei C4? Weil ich finde es bei B3 deutlich besser. So, ne? Und am Ende ist es, kannst du halt wirklich drüber streiten und das macht aber auch das Spannende. Und dann kommen wir jetzt zu Redbeard Tactical zurück. Ihr habt jetzt in letzter Zeit, habe ich so gemerkt, sehr den, ich sag mal, nicht den Wandel, aber so die Entwicklung hin zum mündigen Bürger und Aufbauen einer Miliz. Wie kommt diese Entwicklung? Ist das was, wo ihr gesagt habt, wir entwickeln uns da bewusst hin in Richtung des Kundenstamms in den USA oder ist das für euch so ein Herzensthema, dass ihr sagt, ey, jeder soll in der Lage sein, Widerstand zu leisten, blöd wie es klingt, der totale Widerstand, Major von Dach, wenn mein Heimatland besetzt ist. Was offensichtlich wenige tausend Kilometer ostwärts von uns gerade aktuell die Lage ist. Erzähl mal, das liegt mir wirklich am Herzen so, was ist eure Intention mit eurem Weiterbildungsgedanken?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Es ist natürlich der hohe, die hohe Followerzahl aus den USA, das heißt Second Amendment und ähnliche Geschichten, die halt sehr relevant sind in den USA.
Ganz kurz, hast du einen Überblick, wie viel Prozent aus den USA kommen?
70 bis 80%.
Ja, okay.
Das ist viel.
Wahnsinn.
Ja. Der Fakt ist halt einfach der, dass natürlich erstmal die Nachfrage da ist. Das heißt, okay, könnt ihr uns irgendwas aus dem und dem Bereich zeigen, wo ich dann sage, okay, klar, ich habe keine Restriktionen. Natürlich kann ich euch das zeigen oder euch zumindest eine Anregung geben, wie es funktionieren könnte. Der nächste Punkt ist ganz einfach, dass wir halt die Ukraine, wir haben alle die Ukraine gesehen, wir haben alle gesehen, wie wichtig es ist. Wobei wir da natürlich auch ganz klar sagen, okay, wir geben den Leuten jetzt natürlich ein relativ gefährliches Schwert an die Hand.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, wo ich immer sage, so, das ist so dieser schmale Grat zwischen wir vermitteln Wissen und es gab einen Grund dafür, warum Major von Dach damals verboten war, in Zeiten der RAF. Ja. Aber bitte, ich unterbreche hier, weil es mich wirklich, das ist sehr interessant für mich.
Die Frage, die dann natürlich kommt, was ist, wenn das Wissen an die falschen Leute gelangt? Das Wissen ist schon längst an die falschen Leute gelangt. Das ist der Punkt. Das ist nicht von uns. Die Sachen, die wir posten, sind Gott sei Dank nicht erfunden. Das heißt, sie basieren eigentlich auf Dingen, die man frei im Internet aus Vorschriften und Ähnlichem, die, wie du weißt, fast alle online stehen.
Und es ist keine Atomphysik, das darf man auch nicht vergessen. Genau. Es ist, auch als ich dieses gefährliche Buch, Der totale Widerstand, in der Hand hatte, dachte ich so, ja, na super.
Das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch ein ziemlich überbewertetes Buch.
Ja, aber klar.
Dazu, es war zur damaligen Zeit relativ relevant, aber viele Sachen, die, weil es halt sehr detailliert war, viele Sachen funktionieren heutzutage gar nicht mehr. Der Punkt ist ganz einfach der, wir stellen die Frage, was ist, wenn das Wissen nicht an die richtigen Leute kommt?
Okay, guter Punkt, ja.
Das heißt, immer diese Frage, was ist, wenn es an die falschen, das Wissen ist längst bei den falschen Leuten. Ja. Es gibt private Militärunternehmen, die ihr Wissen an ISIS, Terrorzellen und andere Geschichten weitergeben. Das ist kein Geheimnis. Das wissen wir, das kann man recherchieren, das ist ganz klar da. Die Leute geben ihr Geld oder geben ihr Wissen für Geld an jeden weiter. Auch so, die Vorschriften und Ähnliches sind, sei es jetzt das Army Doctrine Paper aus dem amerikanischen oder auch die ZDVs, die ja nur für den Dienstgebrauch sind, die google ich einmal, die sind da.
Ja.
Ja? Dass wir das Ganze natürlich in einer einfach verständlichen Form machen, das ist unsere Entscheidung, weil wir den Leuten natürlich auch zeigen möchten, das ist auch eine kulturelle Geschichte, das ist eben keine Atomphysik.
Genau.
Ja? Ich muss eben nicht den Kurs für 4.000 Euro beim ehemaligen Soft-Operator machen, der vielleicht tatsächlich nicht von allen Themen die Ahnung hat. Der vielleicht eigentlich ein sehr, sehr eingeschränktes Einsatzgebiet tatsächlich hatte, um dieses Wissen zu erlangen. Ja? Um das Mindset aufzubauen, okay, ein Bürger kann sich die Foundations selber erarbeiten. Das ist ganz wichtig. Die Ukraine zeigt es uns. Auch wenn die irregulären Kräfte in der Ukraine jetzt nicht die Schlüsselrolle hatten, wie es gerne dargestellt wird. Es ist einfach nicht so. Der Großteil ist tatsächlich die Armee.
Ja, ja, ja.
Der große Guerillakrieg ist Gott sei Dank, weil es immer blutig, noch blutiger wäre, ausgefallen. Ja, beziehungsweise hat noch nicht stattgefunden. Aber die Ukraine hat sich vorbereitet und das ist ganz wichtig. Und ich muss dafür, und das ist uns auch ganz wichtig, keine radikalen Gedanken oder Ähnliches verfolgen. Also wir bekommen tatsächlich eher beleidigende und anfeindende Nachrichten von radikalen Menschen.
Sehr gut, so soll es sein.
Ganz genau, so soll es tatsächlich sein. Wir haben es in der Ukraine gemerkt, wo wir ganz klar unsere, egal wie viele Follower es uns kostet, unsere Stellung bezogen haben und gesagt haben, okay, wir stehen auf der Seite der Ukraine. Ja, das wird sich auch nicht ändern, wenn ihr es anders seht oder irgendwelchen Hirngespinsten folgt. Dann entweder haltet euren Mund oder klickt auf dem Unfollow-Button.
Ja.
Ja, und so ist es dann auch passiert. Aber wir sehen halt auch immer wieder, dass ein Großteil der Menschen, die sich tatsächlich für sowas interessieren, eigentlich Menschen sind, die aus sämtlichen Gesellschaftsschichten kommen. Das heißt, wir haben einen ganz großen Anteil an Amerikanern, die zum Beispiel sagen, ja, ich bin tatsächlich eher liberal eingestellt, möchte allerdings meine Waffenrechte oder Ähnliches verteidigen, möchte mein Land verteidigen, wenn etwas passiert.
Ja.
Ja, auch die gibt es und es ist jetzt kein kleiner Teil. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur dieses Klischee, das es immer in Deutschland gibt, die Miliz als solches ist ja kein Mittel des Terrors. Ja, eine Terrororganisation ist keine Miliz. Eine Terrororganisation kann Miliz nutzen.
Ja,
Genau. Klar. Eine Terrororganisation kann allerdings auch staatliche Einrichtungen nutzen.
Ja.
Auch das ist schon passiert.
Ja. Ein schönes Beispiel ist, jetzt komme ich leider auf den Namen nicht, auch bei Instagram, der hat den Blog Hit the Woodline Prepared irgendwas, der auch Videos macht und so und halt so ein relativ normaler Dude ist. So. Und wo ich dann denke, der aber sagt, ja, ich möchte aber mich mit meiner Community zusammentun und Dinge tun. Und das fand ich immer ganz spannend, weil es eben ein erfrischend nicht radikaler Ansatz ist. Aber genau. Und das ist ja immer so, durch diese Wehrsportgruppen hat das ja immer diesen Anstrich hier in Deutschland so, dass man immer sofort.
Aber das ist ja das Typische in Deutschland. Mhm. Also, das ist ja das, was ich halt auch in meinem Freundeskreis mitbekomme. Ja, also jetzt nochmal dieses schreckliche Attentat jetzt in Texas, das ist einfach ein ganz guter Ansatz, ein Anlass mal dafür. In den Stories vieler Leute, die ich, meiner Freunde, da wird halt immer wieder dieses, wie der Steve Kerr, der Basketballtrainer der Golden State Warriors, das wird immer wieder repostet, die Ansage von ihm, die Ansprache von ihm. Daraufhin kommt dann, als nächste Story kommt dann, wie der, ich glaube, das war einer aus dem Sheriff's Department, der zu dem ehemaligen Präsidentschaftskandidaten aus Texas, dann meinte, er soll sich bitte hinsetzen, er soll die Klappe halten. Also es gibt ja so verschiedene Storys, die zusammenkommen. Dann kommt das nächste ist das NRA-Thema, dann kommt das nächste ist Trump. Das sind immer diese, das Quartett, was immer so hochkommt.
Ja, ganz genau.
Es gibt nichts anderes hier bei uns. Und ich kann verstehen, dass Leute hier in Deutschland nicht nachvollziehen können, warum viele oder warum Großteil der Amerikaner immer noch auf ihr Second Amendment bestehen. Also ich kann verstehen, warum die es hier nicht verstehen können. Das liegt aber ganz einfach daran, da viele hier in Deutschland einfach immer nur so tun, als wenn sie alles wissen würden über die USA, aber gar nicht verstehen, dass das halt in den USA, das ist ja keine Erlaubnis, sondern das ist ein Recht, das die Leute dort haben. Ja. So, das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied zu dem, wie es hier ist. Hier ist es eine Erlaubnis und dort ist es ein Recht.
So. Richtig.
Und das muss man erstmal schon mal in Zusammenhang bringen. Dann muss man natürlich all das so ein bisschen in einen Fokus ziehen. Was ich aber meine ist, dass alle halten das Waffentragen für ein Problem der Republikaner, der Konservativen, der Milizen, am liebsten hätten die Leute es hier, dass es alles nur Rednecks sind, die irgendwo in dem Wald in den Ozarks wohnen und die haben Waffen und die rasten völlig aus, die haben auch nur Woodland Camo an und so.
Genau, das und ficken alle ihre Schwestern so gefühlt, ne?
Ja, so, ne? Genau. Aber es ist komplett anders. Mhm. Ich habe wahnsinnig viele liberale Freunde in den Staaten.
Ja.
Und die leben auch alle im Westen oder im Osten und nicht im Midwest. Und die haben auch ihre Waffen und die sagen auch, wir verstehen, dass die Leute jetzt dass da jetzt ein gewisser nochmal alles in Frage gestellt wird. Es gibt mit Sicherheit auch, vielleicht müssen auch Anpassungen gemacht werden, das steht mir aber nicht zu. Der Punkt ist aber, dass man natürlich alles in einen Haufen werfen kann. Ja. Ich es total gut finde, dass jemand oder eine Organisation oder so eine Gruppe wie ihr jetzt aus Deutschland, dass ihr halt das auch einfach aussprecht, sodass man denken kann, okay, gibt es noch Leute, die können halbwegs, die verstehen das. Ja? Das ist wirklich ein Problem. Ich hatte ja irgendwann mal ein Poster oder ein Bild gepostet von der Spearsig, so von wegen hier Dear Santa, ne? Also wenn es so Weihnachten hätte ich die gerne. Sind die Leute, Freunde sind völlig ausgeflippt. Also bitte.
Ja.
Bitte.
Also,
das ist ein typisch deutsches Thema, finde ich.
Ja, es ist ein typisch deutsches oder europäisches Thema zum Teil auch, wenn man die osteuropäischen Staaten jetzt mal weglässt. Die Sache ist halt einfach die, Gewalt ist ein finales Mittel. In der Politik. Und wenn es keine Menschen gäbe, die auf uns Gewalt ausüben würden, würden wir machen, was wir wollen. Das ist der erste Punkt. Ja. Nicht alle machen das, nicht alle machen das, was sie machen sollen. Allerdings sollte gerade Europa wissen, aus der eigenen Geschichte, dass das Ganze nicht nur aus einer Richtung kommen kann. Es kann aus zwei Richtungen kommen. Es kann aus drei Richtungen kommen. Wir haben natürlich einmal Menschen, die gerade jetzt aus der Nachbarschaft, die gerade jetzt etwas Böses tun, die Polizei ist gerade nicht da, ich muss mich verteidigen können. Wir haben Menschen aus einem anderen Land, wie in der Ukraine jetzt, das uns überfällt, wo wir auch zumindest helfen können. Und wir haben Menschen, wir hoffen, das passiert nie wieder, aus der eigenen Regierung, wie im Dritten Reich, die im Endeffekt Böses tun wollen.
Ja, genau.
Und alle haben ihre, oder alle setzen ihre Belange mit Gewalt durch. Mhm.
Ich möchte nochmal, um das Thema vielleicht abzurunden, einen Punkt ansprechen, den ihr auch schön rausgearbeitet habt, den Kevin Estella rausarbeitet immer wieder, den ITS Tactic rausarbeiten. Ja. Be a community. In Deutschland ist es immer, ey, mein Nachbar fährt einen geilen VW und ich nur Opel.
Ja, ja, ja.
Mein Nachbar fährt einen geilen Ford und ich nur einen VW. So. Ja. Und ich mache mich davon nicht frei. Und es wäre doch, und jetzt kommt Knopfi wieder, weil es im Osten so war, weil der Druck einfach da war. Und das meine ich nicht verschönern, sondern je mehr Scheiß von oben kommt, desto mehr bist du gezwungen, zusammenzuarbeiten. Heute musst du das nicht mehr, weil vieles von selber kommt. Aber und das ist eben, das muss nicht zusammen sein, wir gehen alle auf die Range und schießen wie die Großen, sondern wir machen gemeinsam einen Flohmarkt. Wir lernen uns überhaupt erstmal kennen, ja, in der Nachbarschaft. Wir wissen, wer rechts und links von uns wohnt. Wir sind daran interessiert, wenn, oder warum geht denn da jemand in das Haus rein, obwohl ich den nicht kenne? Wir sind vielleicht gemeinsam in der Freiwilligen Feuerwehr. Grüße an Gimbi. Oder wir haben gemeinsam mal ein Fest veranstaltet, um uns einfach kennenzulernen.
Ja.
Diese kleine Kampfgemeinschaft, das ist ja so ein Wort, das wir aus der Bundeswehr mitnehmen, diese kleine Kampfgemeinschaft, versucht das doch zu erstellen. Und da geht es nicht darum, da muss es nicht darum gehen, den Russen abzuwehren. Das kann auch mal sein, scheiße, hier ist Hochwasser und ich helfe meinen Nachbarn.
Ja.
Scheiße, hier ist der Stromausfall und ich habe jetzt ich habe Glück, ich habe Gas gebunkert für mich und meine Familie, aber vielleicht habe ich noch Möglichkeiten und denke, das ältere Paar hier oben hat vielleicht nicht die Möglichkeit. Oder ja, und das wäre doch irgendwie ein schöner Ansatz, wenn einem das gelingt. Aber das geht so ein bisschen in die Philosophie. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann, also ne, wenn Sascha noch Fragen hat, ansonsten erstmal.
Ich habe noch
eine Frage, um mal wieder auf diese Ausrüstung, was uns ja alle doch zusammenbringt, bringt dieses, also seitdem baue ich mir wieder meinen Koppel zusammen, seit wir in Kontakt stehen. So, Beltkit ist die Shit und verteidige das überall und sag so, ach komm ey, das muss ich jetzt ausprobieren, wenn es oldschool ist. Aber woher kommen die Inspirationen für alles, was ihr an Ausrüstung und an Kits postet? Hast du tatsächlich immer die Möglichkeit gehabt, das alles für dich selber auszuprobieren?
Ja.
Oder ja. Okay, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also das ist alles aus deiner Erfahrung gewachsen und ist das, was du
ganz
in dem militärischen Leben sozusagen mitgenommen hast.
Genau, militärisches Leben, allerdings auch Schießausbildung, andere Ausbildung. Das heißt, was wir machen, ist tatsächlich bei allem, was wir bekommen für ein Review, ist tatsächlich ein kompletter Review-Prozess.
Mhm.
Das heißt, wir haben halt immer wieder das bekannte Bild, jemand reviewt Schuhe und geht einmal mit dem Hund spazieren. Mhm. Das ist natürlich keine Möglichkeit, das Ganze zu analysieren. Erstmal muss man das Ganze natürlich verstehen. Okay, Verständnis. Nehmen wir das Beispiel Magazintaschen.
Mhm.
Wir haben die Diskussion, okay, was ist jetzt besser? Eine Magazintasche, die offen ist oder eine Magazintasche mit...
Alter, was ihr da nerdet, ne? Da denke ich schon so, meine Fresse, ey, wie sehr kann man ein Thema auseinandernehmen? Aber genau darum geht's. Ja. Finde ich auch sehr, sehr spannend bei euch. Oder eure Pads hier, wo ich denke so, Mann, das sind dumme Pads, aber ich will gar nicht wissen, was da in Energie reingeflossen ist, ne?
Oder die Magazintasche zum Beispiel mit Verschluss
und
Flappe. Was ist besser?
Mhm.
Also, es gibt natürlich keine pauschale Antwort dazu. Fakt ist ganz einfach, ich möchte an ein Magazin so schnell wie möglich rankommen. Mhm. Das bringt mir natürlich nichts, wenn das Magazin verschmutzt ist.
Oder weg ist.
Mhm. Oder weg ist, ja. Ganz einfach, zuletzt noch gemacht beim Lehrgang, Abseilen aus dem Gebäude.
Mhm.
Ja, offene Magazintasche, Trageriemen, reißt ein Magazin raus.
Mhm.
Ja, hat sich das Thema Pistolenmagazin erledigt, nämlich da, wo ich immer hingreife. So, das heißt, auch da ist es wieder Lage, Auftrag und Durchführung, haben Einfluss auf meine Ausrüstungswahl. Ich kann keine pauschale Antwort geben. Mhm. Allerdings ist es wichtig, das Ganze in den Kontext zu bringen.
Mhm.
Ja, das ist ganz wichtig. Ich muss das Ganze in einen Kontext bringen und ich muss das Ganze für mich analysieren. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn ich schnell an ein Magazin rankomme.
Mhm.
Ja, wer schneller schießt und besser trifft, gewinnt den Feuerkampf.
Mhm.
Ja, das heißt, theoretisch könnten wir alle mit offenen Magazintaschen aus Kydex oder ähnlichen rumlaufen. ist dann halt allerdings ein bisschen laut, ein bisschen schwer, ja. Da könnte vielleicht eine reichen und der Rest ist vernünftig verschlossen. Mhm. Ja, als Beispiel. Es kommt immer auf den Auftrag an. Mhm. Habe ich jetzt einen riesengroßen Rucksack auf, wird wahrscheinlich der Pistol Belt irgendwann scheuern. Mhm. Das heißt, dann kann ich nicht mein schnelles Magazin nutzen. Mhm. Also muss ich schauen, okay, gut, vielleicht habe ich einen Chest Rig, wo ich so ein bisschen beides kombinieren kann. Das heißt, ich habe was, was ich nicht, Bungees oder ähnliches,
ja,
um meine Magazine halbwegs zu sichern, um vielleicht, bevor es ins Feuergefecht geht, ja, wenn ich jetzt den Platz der Gruppe verlasse oder ähnliches, tatsächlich das Ganze freizuräumen. Das heißt, wir analysieren, wo ist das Einsatzgebiet, mhm, für diesen Bereich, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und testen es natürlich auch dementsprechend, mhm, bei Fortbildungen, Lehrgängen, ja, und auch so. Ja. Das heißt, grundsätzlich, wenn wir einen Rucksack testen oder ähnliches, gehen wir halt nicht eben mit dem Hund spazieren, wir machen halt unsere 50 Kilometer damit. Mhm. Ja, die reißen wir ab. Das ist ganz wichtig. Und deswegen dauert es auch, wenn wir was bekommen, dauert es auch meistens 6 Monate oder 3 Monate zumindest, bis das Review auch online geht.
Ich wollte nochmal speziell auf die einzelnen Sachen, die ihr zum Beispiel verpackt, was kommt in das Beltkit rein und so weiter. Mhm. Das sind auch alles Sachen, die du selber oder die ihr in aus eurem Erfahrungsschatz sozusagen gesammelt habt. Ja.
Ja.
Mhm. Super. Also das ist schon wirklich toll. Unterstützt Redbeard Tactical auf Patreon, liebe Zuhörer da draußen.
Unbedingt.
Das ist es wert. Das ist einfach ein unfassbarer Fundus, ein unfassbarer Aufwand, den ihr da betreibt. Und erstmal will ich euch beiden, gerade für die Situation, Knopfi, auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Ich will euch auch danken für die Arbeit, die ihr euch macht. Und deswegen, Leute, geht raus. Redbeard Tactical Patreon, ihr werdet es finden, wenn ihr bei Patreon reingeht. Lasst da was da, werft das in den Hut. Das ist für mich purer Eigennutz, weil ich einfach weiter davon profitieren will von eurem Wissen, um eben meine Ausrüstung und meinen Horizont zu erweitern und zu optimieren. Eine Frechheit finde ich, dass Felix auch mit anderen Leuten schreibt als mit mir und ich weiß nicht, wie er das mit der Zeit macht. Das ist einfach, das heißt, wenn er das schreibt, dann meint er das offensichtlich auch. Und wenn einer sagt so, ja, Micro-Rigs sind die besten, dann wird Felix darauf antworten und seine Meinung dazu sagen. Ja, und das ist, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Also deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit heute.
Sehr gerne.
Keep on the good work, weil es einfach eine gute Qualität ist, die den Horizont erweitert und sehr, sehr schön erdverbunden ist. Dicke Grüße von Lorenz und ihr müsst klar machen, dass Garrett Thumb sagt in dem Video, hey Lorenz, I love you, sonst wird's nicht.
Wir werden Garrett Daddy Bescheid sagen.
Genau, und wir sind jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber ihr seid bald in den USA, werdet euer Wissen vermitteln. Wir werden dabei sein über Instagram, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu posten und deswegen von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank. Sascha, hast du noch ein paar Worte, bevor ich die letzten Worte vielleicht an Felix und Knopf übergebe?
Auch ich danke vielmals. Man muss dafür kein Military Dude sein, um halt eure Inhalte wirklich nutzen zu können und auch ständig Self-Improvement durchzuführen. Für mich ist das ganz wichtig, auch total interessant, da kam ich drauf, dass ich sage, Mann, Felix, ich komme den Stories gar nicht mehr hinterher. Ja. Und dann sagst du, ja, Archiv. Und ich so, so, ne? Mhm. Also, auch da kann ich nur empfehlen, schaut euch auf Instagram das Archiv an. Das ist
ja, wenn ihr mal 3 Tage Zeit habt, ne?
Ja,
also mindestens. Genau, mindestens.
Das ist kein Comedy-Gold, das ist absolutes Wissensgold. Mhm. Also wirklich ganz Gold. Auch nochmal, Patreon hat Erik gesagt, ich danke euch dafür. Und es macht mir immer sehr, sehr viel Freude. Und ich fühle mich jedes Mal echt geehrt, wenn ich einfach eine dämliche Frage habe und trotzdem eine tolle Antwort bekomme. Macht nicht jeder. Auch dankbar dafür, dass ihr mir den Counting Coop Tactical Account nahegebracht habt, weil das finde ich auch extrem interessant.
Fred ist klasse.
Ein Spitzentyp. Und ich bin stolz darauf, dass es in Deutschland auch nicht nur angestaubtes Zeug im Bereich taktische Dinge, wie auch immer, gibt, sondern wirklich Leute gibt, die halt auch versuchen, das auch auf
einem hohes Niveau
heutzutage zu umzumünzen, genau. Also nochmal vielen Dank, Felix, und dann gehe ich davon aus,
die
letzten Worte gelten euch.
Genau, ja? Also auch Knopfi gerne nochmal, bitte.
Knopfi, du darfst du darfst gerne noch was sagen, wir sind gerade so in der Endphase.
Ich darf was.
Ja.
Schön mit dir. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tut mir leid für die technischen Probleme. Wird nicht wieder vorkommen.
Ja, wir machen das mit deinem Mikro, kein Problem.
Es gibt harte, und harte und gerechte Bestrafung, das kriegen wir hin.
Ja, ja.
Und,
die habe ich am Montag wieder.
Ja, viel Spaß. Viel Spaß.
Ja. Und dann von meiner Seite aus, egal ob ihr uns bei Patreon unterstützt oder nicht, schaut euch unsere Sachen an. Mhm. Wenn ihr der Meinung seid, wir haben vollkommen Unrecht, ja, dann schreibt uns das. Das ist gar kein Problem, denn das ist konstruktive Kritik. Wenn ihr die Sachen gut findet, wie gesagt, unterstützt uns oder schaut es euch einfach an. Und viel wichtiger ist, trainiert. Ja? Geht raus und trainiert. Trainiert eure Soft Skills, trainiert eure Hard Skills und hortet nicht einfach Ausrüstung. Benutzt sie.
Sehr schön. Geil. Ja? Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Leute, geht raus, erlebt Abenteuer, bleibt prepared und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.